CropFM, Ausgabe Nummer 448. Wir schreiben den 23. Oktober 2020. Mein Gast heute Abend ist Diplompsychologe Rolf Ulrich Kramer. Und es geht um Atlantis, die Katastrophe und uns. Wie immer kann man sich am Gespräch heute Abend live beteiligen, und zwar mittels Cropcom, cropfm.at, so lautet die Adresse der Website, cropfm.at, einfach einsteigen und in den Cropcom einsteigen und dort einfach all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Und natürlich kann man sich auch via Skype am Gespräch beteiligen, einfach den User cropfm anrufen und ihr geht direkt live on air und könnt selbst mit Rolf Ulrich Kramer, meinem heutigen Gast, sprechen. Und wenn man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von CropFM lohnt sich auf jeden Fall. CropFM.at, dort findet man alle Sendungen in einem Archiv in sehr guter Qualität und einen Haufen an Hintergrundinformationen zu den ganzen Sendungen, Links, auf die wir uns ja dann auch immer wieder beziehen, etc. etc. Und natürlich, wenn man es live hört, dann kann man überhaupt gleich mitgestalten, über Chat oder als Anruf. Und ansonsten gibt's natürlich auf der Website noch den orangen Button mit dem Herzen, der CropFM Spenden Button. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Die Illustration ist auch heute wieder von Matthias Töpfer und ich finde sie ausgesprochen gut. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Und auf der Startseite findet man auch die News und über ein paar spreche ich dann immer so am Anfang, die mir besonders erwähnenswert erscheinen oder über Themen. Das dicke Ende kommt wohl noch. Seit Beginn dieser Pandemie hege ich ja die Befürchtung, dass die Folgen vor allem auf dem Finanzsektor sehr gravierend sein werden. So sind auch in einem Artikel der Wiener Zeitung, der trägt den Titel »Was der Wirtschaft blüht«, die Prognosen von zwei Ökonomen, Paul Pichler und Atanas Pekanov, nur verhalten optimistisch. Ein Bonmot, das seit Monaten immer wieder öfter zu hören ist, ist der große Reset. Vor ein paar Jahren waren derartige Überschriften noch der sogenannten Aluhut-Fraktion vorbehalten. Jetzt sprechen auch Institutionen wie das World Economic Forum ganz offen aus, was einige schon lange befürchten. Das globale Finanzsystem steckt in einer Sackgasse und Covid-19 ist vielleicht sogar ein gar nicht so unwillkommener Brandbeschleuniger. Und in der kommenden Ausgabe gibt es ja dann wieder ein Lagerfeuer und mit Sicherheit auch leider wieder aus der Quarantäne. Und The Great Reset ist eines der Themen, das ich gerne einwerfen möchte. Aber natürlich seid ihr gefragt und so sind Sabine und ich gespannt, welche Themen, Fragen und Gedanken neben der dann gerade mal 2 Tage alten US-Wahl 2020 Welche Fragen ihr also sonst noch so habt und was da von euch kommt. Sabine Zankolo und ich freuen uns schon sehr darauf. Lagerfeuer am 5. November. Musik. Während Rätsel um NASA-Erfolg bei kalter Fusion und zum großen Reset würde natürlich auch eine neue Energiequelle sehr gut passen. Auf Grenzwissenschaft aktuell gab es da unlängst einen sehr spannenden Bericht zu einer womöglich bahnbrechenden Entdeckung, von der aber kaum jemand weiß. Andreas Müller schreibt, Cleveland, USA, auf der Suche nach einer neuen Energiequelle für Weltraumerkundungsmissionen hat ein Team von NASA-Wissenschaftlern offenbar eine Methode zur Auslösung der Kernfusion im Raum zwischen den Atomen eines Metallfeststoffes gefunden. Also quasi Solid State, völlig irre. Und die Forschungsergebnisse sogar bereits im vergangenen April in gleich zwei Fachartikeln publiziert. Ich nenne das halt jetzt Solid State. Ich meine, äußerst spannend, muss ich sagen. Und tatsächlich, also ich hatte zum ersten Mal durch diesen Gräbe-Artikel davon erfahren. Doch warum, so fragt eben Andreas Müller, hat die Öffentlichkeit davon bislang noch nichts gehört? Und das ist eine sehr gute Frage, und mehr dazu und viele andere Dinge findet man auf grenzwissenschaft-aktuell.de. Mehr News findet man auf cropfm.at, also wann immer ich etwas Interessantes finde, poste ich das dann dort. Und hier geht's gleich weiter mit Rolf Ulrich Kramer und Atlantis und die Folgen. Mein Gast heute Abend ist der Diplompsychologe Rolf Ulrich Kramer. Er war schon zweimal zu Gast und wir sprachen über seine äußerst interessante Mindwalking-Technik. Und heute sprechen wir über sein letztes Buch, die Atlantis-Protokolle. Hallo Rolf. Oder hallo Ulrich. Ja. Es geht schon wieder los. Es ist halt
okay. Jawohl, siehst du. Hallo Tarek.
Hallo, bei mir ist einfach. Ja, freut mich sehr. Woher die Namensverwirrung kommt, das sprechen wir ganz am Anfang gleich der ersten Sendung an. Also das kann man ja dort nachhören. Und in den ersten beiden Interviews, glaube ich, beschreiben wir auch sehr, sehr ausführlich, was Mindwalking ist, was diese Technik ausmacht. Und das ist für das Verständnis von dem, was wir heute besprechen, natürlich sehr wichtig.
Ja. Darf ich es in zwei Sätzen zusammenfassen?
Ja, auch drei, wenn du möchtest.
Okay. Also, Mindwalking ist eine Selbsterkundung, eine Bewusstseinserforschung. Sie beginnt damit, dass jemand eine persönliche Not hat oder eine persönliche Neugier. Irgendwas in seinem Leben ist nicht so, wie er sich das wünscht. Er möchte Änderung, er möchte Optimierung. Das ist die Ausgangsposition. Er setzt sich hin mit einem Sitzungsleiter. Er selbst ist der Sitzungspartner. Der Kunde ist der Sitzungspartner. Er hat einen Sitzungsleiter. Die beiden sitzen an einem Tisch, damit der Sitzungsleiter seine Notizen machen kann. Und dann wird die Sache grundsätzlich mit zwei Fragen angegangen. Die erste Frage ist, was ist los? Damit wird ein Sitzungsziel festgelegt. Und jemand sagt, ich habe Angst vor weißen Mäusen, das ist ein Riesenproblem. Und die zweite Frage ist dann, wie konnte es dazu kommen? Und dann wird Ursachenforschung betrieben und man durchgeht sämtliche Situationen, wo jemand seine Angst vor weißen Mäusen hatte. Und mit jedem abgearbeiteten Erlebnis steigt die innere Kraft, sich dem nächsten Erlebnis zu stellen. Und irgendwann ist man bei dem Urerlebnis, was diese Angst vor weißen Mäusen ausgelöst hat. Und dieses Urerlebnis ist in der Regel weit außerhalb der normalen persönlichen Biografie. Wir geraten dann an vergangene Leben, wir geraten an angehängte vergangene Leben anderer Personen, die sich einem mitgeteilt haben, was im Familienkreis über die Ahnen recht häufig vorkommt. Man gerät in telepathische Vernetzungen mit Menschen irgendwo anders auf der Welt oder mit Wesen ohne Körper. Und all diese Dinge laufen unter der Überschrift Transpersonal. Das ist also eine Erkundung des transpersonalen geistigen Raumes. Und am Ende hat jemand eine Erkenntnis und eine Erleichterung und kommt besser mit dem Leben zurecht. Das ist der Sinn der Sache.
Und im Rahmen solcher Sitzungen, wo es also darum geht, dass Menschen entweder aus Neugierde oder aus Not zu dir kommen und eine mehrtägige Sitzung, also das ist ja wirklich aufwendiges und für beide Seiten sehr anstrengendes Unterfangen, weil ja auch jemand jetzt gerade im Chat die Frage gestellt hat, warum ist so eine Sitzung so teuer? Naja, vor allem auch, weil sie sehr lange dauert.
Das sind zwei Punkte, die ich ausgelassen habe. Der eine Punkt ist, wir kommen in diese Tiefen hinein, weil wir intensiv arbeiten bei Mindwalking, also nicht eine Stunde pro Woche, sondern wir arbeiten am Tag 5 bis 6 Stunden und das an 2, 3 Tagen hintereinander, sodass in kurzer Zeit ein Volumen von 12, 15, 18 Stunden zusammenkommt. Und in diesem Zeitraum wird eben eine Intensität erreicht, dass man an die Ursache der Geschichte drankommt. Teuer ist eine relative Angelegenheit. Wenn man sich die Tagespreise von Coaches und Selbstständigen anguckt, wenn man sich die Stundenpreise von Psychoanalytikern ankommt, dann liegen wir bei Mindwalking in einer ganz guten Mitte. Abgesehen davon hat ein Selbstständiger andere Preise als ein, nennen wir es mal, Kassentherapeut. Und die Hälfte davon bekommt sowieso das Finanzamt und so weiter und so weiter. Ja, ja. Also das mit den Preisen ist eine leider unerfreuliche Angelegenheit. Und ich möchte dazu auch noch sagen, man kann das nicht jeden Tag machen. Ein Sitzungsleiter ist nach seinen 2 bis 3 Tagen Sitzungen einfach fertig und K.O. und ausgelutscht. Ja. Der kann nicht dann einfach am nächsten Morgen den nächsten nehmen, das geht nicht.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und von daher ist halt der Preis so zu machen, dass man betriebswirtschaftlich zurechtkommt.
Naja, und der Nutzen, den jemand daraus ziehen kann potenziell, ist ja eigentlich fast unbezahlbar. Ich meine, das funktioniert sich nicht bei jedem, aber das Interessante ist eben jetzt, dass innerhalb dieser Sitzungen, wo es eben eigentlich um was ganz anderes geht, also um eigentlich eine persönliche Weiterentwicklung oder wie eben von dir beschrieben.
Es geht um eine Abhilfe eigentlich. Ja, ich will was loswerden, es soll irgendwas besser werden. Das ist der Ausgangspunkt.
Und im Rahmen dieser Sitzungen, die du in den letzten 30, 40 Jahren gemacht hast, kamen aber ganz bestimmte Themen immer wieder.
Ja.
Zum Beispiel eine Art Pampe in 20, 30 Kilometern Höhe. Manchmal wird sie wabenartig beschrieben, die sich dann verändert hat, nachdem da in den 90ern und 0er Jahren Mindwalker quasi an der Auflösung gearbeitet haben und bei deren Durchgang mal so richtig durchgeschüttelt wird, um nicht ein etwas schlimmeres Wort zu verwenden, und alles vergisst, warum man eigentlich hierher kam, und dann auch Erinnerungen an einen großen Krieg, an etwas, das ihr jetzt dann Atlantis oder weiß nicht, ob das auch dieser Begriff so vorkommen kam, genannt habt etc. Und ja, Dinge, die einfach sich immer wieder wiederholten, ja, auch, ich nehme an, Details, und so entstand dann dieses Kompendium, eigentlich dieses Buch, obwohl es ja auch versehen ist mit ein bisschen Vor- und Nachgedanken natürlich, aber im Prinzip, im Kern sind das ja, Protokolle von derartigen Mindwalking-Sitzungen, zum Teil solo. Da muss ich auf die ersten beiden Sendungen verweisen, wenn man dann genauer verstehen will, wie diese Technik funktioniert, wie diese Technik solo funktioniert, wie dann Menschen über Distanz miteinander arbeiten, ist absolut faszinierend. Und im Endeffekt aber im Kern dieses Buches diese Episoden, die Menschen erleben, die offenbar aber irgendwas mit ihnen zu tun gehabt haben und irgendwo in der Realität verankert sein müssen, weil sich ja dann eine große Erleichterung eingestellt hat, als man das dann irgendwie erkannte und akzeptierte. War es denn schwierig, da zu selektieren unter diesen Hunderten, keine Ahnung, Tausenden von Sitzungsprotokollen?
Nein, das ist so schwierig nicht, weil da gibt es ganz deutliche Kennmarken. Man würde zum Beispiel nie einen Krieg, der ein Kampf von Rittern in Rüstungen oder einen Kampf von nordamerikanischen Indianern verwechseln mit einem Abtausch von Raketengeschossen in Afghanistan. Also das sind ja ganz klare, unterschiedliche Versatzstücke, die da eine Rolle spielen. Und so ist es auch bei den Ereignissen, die man auf den Sitzungen und Solositzungen sich zu Gemüte führt oder die einem sich einem aufdrängen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Welten und Wesen, mit denen man zu tun bekommt. Und ein ganz klares Bild ist diese Erdvernichtung, die unversehens, ohne dass man das will, immer wieder vorkommt. Ich muss, um das zu klären, Tarek, vielleicht noch zwei Worte zu diesem magischen Wort Solo sagen, was du da eben eingeworfen hast. Ja. Eine Solo-Sitzung ist ja nichts anderes als eine Sitzung mit einem Sitzungsleiter ohne Sitzungsleiter. Denn wenn man die Technik erlernt hat, dann kann man sich hinsetzen und hat ein bestimmtes Thema, zum Beispiel. Also es geht immer um etwas, was einen unbefriedigt lässt mit sich selbst. Man will ja wachsen, man will sich entwickeln. Und man hat von sich das Gefühl, man sei ein armer Unglücksrabe. Und jetzt fragt sich's, wie das kommt, dass man dieses Lebensgefühl hat, was da alles reinspielt. Und man hat aber bereits seine eigene Biografie so weit abgearbeitet, dass sich dort nichts finden lässt, das auf einen armen Unglücksraben hindeutet. Trotzdem fühlt man sich so. Und dann ruft man in der Sitzung dieses Thema auf und sagt, was verbindet sich mit diesem Thema arme Unglücksrabe? Welche Wesen, welche Bilder, welche Energien verbinden sich damit? Nun haben wir ja dieses Hautwiderstandsmessgerät und das schlägt dann aus und dann weiß man, ich bin an was dran und dann guckt man und dann eröffnen sich einem Bilderwelten oder sogar Dialoge mit irgendwelchen Wesen irgendwo in der weiten geistigen Welt. Und diesen Dialogen folgt man dann und dadurch entstehen Informationen, falls es Wesen sind, die erzählen einem ihre Geschichte, oder falls es Bilder sind, sieht man halt diese Bilder. Es heißt, man geht rein mit einem Thema, was einen persönlich was angeht und gerät dann über Assoziation in Gedankenfelder rein, die man selber nie produziert hat, sondern die sich von jemand anderen einem angehängt haben. Also Besetzungen oder Anhängsel sind das. Und ein Großteil davon, um noch etwas aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, Tarek, ein Großteil davon hängt sich einem an, während man sich von außen kommt, der Erde nähert. Weil da gibt es eine Kruste, du hast es Pampe genannt, eine zähe,
du nennst Masse, das so im Buch oder irgendeiner der
ja, ist ja auch ein gutes Wort, Pampe. Es ist eine zähe Suppe, die um die Erde herumhängt und die aus diesen ganzen traumatischen Ereignissen der letzten 10.000 Jahre oder länger besteht und indem man da hineingerät und da durchgeht auf dem Weg zu einer Inkarnation, hängt sich einem das an und damit wird das eigene Wesen verfremdet und man ist nicht mehr ganz der, der man war, man ist nicht mehr der eigene Identität. Und das ist dann schließlich der Grund für die Sitzung. Und indem wir dieses Material langsam abarbeiten, werden wir immer mehr zu dem eigentlichen Selbst, das wir sind. Und es teilen sich uns alle möglichen Stories mit aus der Geschichte dieser Erde, darunter auch die Geschichte dieser Erdvernichtung.
Und was dann auch noch verwendet wird als Tool oder als Hilfsmittel, ist ein Hautwiderstandsmessgerät, der sogenannte Mindwalker.
Ja.
Das ist dasselbe Gerät, das auch in Audits von Scientologen verwendet wird, interessanterweise. Und es gibt auch sonst noch einige Parallelen, auf die wir noch später zu sprechen kommen werden. Auch im Chat hat das jetzt schon jemand geschrieben. Also auch diese Geschichte, die da auftaucht, hat erstaunliche Überschneidungen.
Diese Geschichte ist nicht einzigartig. Wie ich ja in meinem Atlantis-Buch darlege, gibt es legendenhafte Zeugnisse davon rund um die Erde. Wir haben das Buch, wir nennen das ja nur Atlantis, weil das hier in Europa so die Adresse ist, die man damit verbindet. In Wirklichkeit war es eine weltweite Katastrophe und eine weltweite Vernichtung, wie viele Legenden bezeugen. Und der Verweis auf die anderen, die das rausgekriegt haben, das fängt an mit indischen Quellen und geht weiter rund um die Welt. Also ich will da nicht behaupten, wir hätten was Neues entdeckt. Ich habe lediglich eine Methode entdeckt, mit der sich dieses Material immer wieder antreffen lässt oder immer wieder von selbst einstellt. Ja, geht ja gar nicht darum. Keiner will es wissen. Es kommt trotzdem.
Ja. Ich meine, für alle, die so wie ich eigentlich bis jetzt geglaubt haben, die ganze Scientology-Geschichte sei erfunden von Ron Hubbard, der halt ein Science-Fiction-Autor vor allem auch war, macht das natürlich Erstaunen. Aber was weiß ich, ne? Du schreibst auch im Buch, du nennst das also der kalte und freudlose Materialismus, der kann mit dem Ganzen, von dem wir heute hier sprechen, relativ wenig anfangen.
Wer kann wenig mit was anfangen? Das habe ich nicht verstanden, Tarek.
Der kalte, das ist ein Zitat aus deinem Buch, der kalte
und freudlose. Ja,
der kalte, okay. Und freudlose Materialismus. So ist das natürlich jetzt nicht, auch gar nicht darstellbar. Also aus einem materialistischen Standpunkt, das sei auch gleich vorweggeschickt, das funktioniert sowieso überhaupt nicht, weil hier wird von Dingen zwischen den Leben, vor diesem Leben, in anderen Leben etc. gesprochen, die diese Menschen dann auch erlebt haben. Also mit alles sei verwiesen hier auf die ersten beiden Sendungen, Geistwesen, Vitalwesen, diese ganzen Anteile des Selbst und dann halt im Kern dieses Geistwesen, um das es dann eigentlich geht hier überall, also das eigentlich durch diese ganzen Leben schreitet und das sich dann letztlich auch an vielleicht wirklich Dinge erinnert, die ihm widerfahren sind. Jedenfalls das, was da beschrieben wird, erinnert auch zum Beispiel an Krieg der Sterne. Ich meine, das ist
auf jeden Fall.
Das ist total schräg. Also ich habe das gelesen und gedacht, und ich meine, ich habe mir das in den 90ern schon gedacht. Also ich habe ja die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass der Todesstern vorkommt, weil in einigen Channels in den 90ern, da kam der vor. Also aber halt so als Behauptung, der sei ganz real. Kam der irgendwann mal vor und das hast du nur nicht reingenommen?
Da ich mit Science Fiction absolut nichts am Hut habe, weiß ich nicht mal, was der Todesstern ist.
Ach Gott.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film Star Wars gesehen 1976 oder 77, als der rauskam.
77,
ja. Und das war der einzige Film, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe gelegentlich mal in Science-Fiction-Buch reingeschaut, aber ich finde das immer eigentlich sehr langweilig. Nur fällt mir auf, bei diesen ganzen Science-Fiction-Serien, dass da Dinge drin beschrieben werden, die, wenn wir sie in Mindwalking-Sitzungen bekommen, der fernen Vergangenheit angehören. Dass also in der Science-Fiction-Literatur nicht die Zukunft beschrieben wird, sondern dass die Leute vermutlich aus ihren eigenen Erinnerungen schöpfen und da Ereignisse, die sie selbst erlebt haben oder die sich ihnen angehängt haben, auf kreative Weise miteinander verknüpfen. Dabei entstehen selbstverständlich Verfremdungen und Projektionen und alles das, was in Romanen ja in Ordnung ist. Aber damit würde keine Wahrheitsfindung betrieben, damit würde keine innere Reinigung betrieben. Das Entscheidende beim Mindwalking ist die kritische Fragetechnik. Der Sitzungsleiter glaubt ja dem Sitzungspartner nicht einfach alles, genauso wenig wie der Sitzungspartner, wenn er solo da sitzt, nicht einfach alles schluckt, was ihm da gezeigt wird, sondern man fragt ja nach. Man fragt, wie kann es sein? Wie ist es möglich? Wie soll das funktionieren? Wie soll ein daherschwebendes, engelhaftes Wesen von einem Raumschiff mit einem Peilstrahl erfasst und aufgeschlürft werden? Wenn einer mit einem solchen Bild daherkommt, dann fragt man sofort, oder der Solist fragt sich sofort, wie soll das gehen? Und damit kommen wir auf energetische Interaktionen, die sehr genau beschrieben werden, die das Ganze nicht nur glaubhaft machen, sondern entlasten, und am Hinterher bist du etwas los und fühlst dich auch entsprechend. Mit anderen Worten, das Einzige, was man hier anführen könnte als entschuldigenden Beleg für diese ganzen Stories, ist, dass einem hinterher weit besser ist als vorher. Und man in seiner Selbstfindung und in seiner Zukunftsfreudigkeit und in seiner Lebensvision bedeutend gewachsen ist. Weil sonst hätte das Ganze ja keinen Sinn, dann wäre das ja reine Neugierbefriedigung.
Weil du gesagt hast, man fragt nach. Wen oder was fragt man da?
Naja, man fragt zunächst mal logisch. Wie funktioniert das? Wie ist die Ablaufslogik hier? Wie funktioniert das Ganze? Das kannst du natürlich dich selbst fragen. So in der Art, wie du fragst, wieso kann es sein, dass die Birne durchgebrannt ist, die habe ich ja gestern erst reingeschraubt, was ist denn da los, wieso habe ich denn hier einen Kurzschluss? Das wäre so eine einfache funktionale Frage, aber wenn du, oder du eine Frage an ein Geschehen ist, ja, wie kommt diese Person, die eben noch ganz fröhlich aussieht, dazu hinterher auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden? Da muss was dazwischen gewesen sein. Also man stellt Fragen an das Geschehen ist, um die Ablaufslogik zu verstehen. Und wenn man ein Wesen dran hat, dann stellt man dem Wesen genau die Fragen, die ein Kriminalbeamter einem Zeugen oder einem Täter stellen würde, um rauszukriegen, was der Ablauf der Tat ist. Diese Art von Logik wenden wir an.
Ja, du hast schon gesagt, wenn man ein Wesen dran hat, also man geht da richtig in so eine Art Online-Verbindung, da ist für mich so ein nahtloser Übergang eigentlich, ja, zu Medien, zu Channeling etc. Also ich wüsste gar nicht, wo man da jetzt die Grenze ziehen soll.
Naja, ein Channel ist jemand, der sich einer höheren Macht öffnet, sagen wir mal so, oder von einer höheren Macht angetippt wird, damit er sich öffnen möge. Und dann,
aber das passiert doch Mindwalkern auch. Das wird ja beschrieben im Buch, dass die den ganzen Tag irgendwie Karu haben, bis sie dann in eine Sitzung
richtig
gehen.
Also das kann dir passieren. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit deinem Thema in die Sitzung und guckst, wer da was verbindet sich mit mir, das zu diesem Thema passt, und dann kriegst du einen Draht irgendwo hin. Oder aber du fühlst dich nicht ganz so fit wie gestern und merkst, da ist was um mich rum, begibst dich in die Sitzung und guckst, wer ist denn da. Nur gehen wir eben kritisch an die Sache dran und glauben nicht alles, was man uns erzählt. Das ist genauso, als würde das Telefon klingeln und dir wird eine Versicherung verkaufen. Oder das ging ja noch, das wäre ja noch normal angenommen, das Telefon ging und es wird dir einer ein paar Quadratmeter Land auf dem Mond verkaufen. Brauchst nur 100.000 Euro ihm bezahlen. Da würde man kritisch. Ja,
hoffentlich. Ja.
Da würde man sagen, wer bist du und wie kommst du zu diesem Deal und so weiter und so weiter. Und diese Art, und bei einem Versicherungsvertreter wäre es genauso, kenne ich die Versicherung, wie seriös ist das, wieso ruft der mich überhaupt an und so weiter und so weiter. Und diese kritische Haltung haben Channeling-Medien in der Regel nicht. Und deswegen kriegen sie Sachen serviert, Stories serviert, von denen ich oft glaube, dass sie die PR-Abteilung der Astralen oder Raumschifferseite sich ausgedacht hat, um hier auf der Erde einen guten Eindruck zu machen, dass da aber wirklich ganz andere Absichten dahinter stecken. Und mit unserer kritischen Fragerei kommen wir an diese ganzen anderen Absichten dran. Und das führt zur Entspannung. Und das ist wie immer wieder der Beleg dafür, dass hier was richtig läuft. Denn Wahrheit finden macht Erleichterung. Und sich was vorlügen oder was vorgelogen bekommen, führt zur Verspannung. Und das sehen wir auf diesem Hautwiderstandsmesser. Ich weiß, dass die, nur um dazu vorhin was zu sagen, natürlich weiß ich, dass die Scientologen den nehmen, aber die nehmen den auf eine ganz andere Weise, als wir es tun. Genauso wie die Biofeedbacker dieses Gerät auf eine ganz andere Weise nehmen oder die Energiemediziner. Das ist ja alles dieselbe Technik.
Mhm. Es ist einfach ein Tool. Und weil sich manche fragen, was geht's da, was ist das, kann mir das irgendwie erklären, ist das Hypnose? Nein, es hat nichts mit Hypnose zu tun, die Klienten und Klientinnen sind völlig bei Bewusstsein, es beginnt mit einem Gespräch und so ein bisschen geguided von dieser Hautwiderstandsmessung auch, aber die braucht man dann wahrscheinlich auch immer weniger, je mehr Erfahrung man hat, geht man dann einfach ganz bestimmten Dingen nach und dann passieren erstaunlichste Dinge. Und nochmal, also wer jetzt so überhaupt nicht weiß, um was es beim Mindwalking geht, für den, wenn es jetzt jemand aus Mariv hört, macht es vielleicht Sinn, sich die ersten beiden Sendungen oder zumindest die erste mal anzuhören. Da gab es noch eine zweite, wo dann auch noch Sabine Zankolo dabei war, weil das einfach, weil es mich auch wirklich fasziniert hat, dieses Thema, und ich sehr viele Parallelen zur Arbeit von Tom Campbell etc. Hast du übrigens inzwischen ein
bisschen... Ja, ich habe in den Campbell reingeschaut und er führt es alles aufs Bewusstsein zurück und was sich Gott alles gedacht hat. Ich kann dem im Prinzip zustimmen, in manchen Punkten nicht so ganz folgen, aber egal, es ist eine schöne Parallele mit dem Campbell.
Okay. Und die fand ich eben auch sehr schön und so gab es eben schon zwei Sendungen zu dieser Technik an sich. Und heute geht es aber eben eher um diese Story, die sich da herauskristallisiert hatte. Und vielleicht ist es am besten, wenn wir jetzt vielleicht zu Beginn mal, oder wenn du jetzt zu Beginn unseres heutigen Abends hier diese große Geschichte mal versuchst zusammenzufassen in so... Einmal so, einfach mal so, geht das vielleicht, dass du mal diesen großen Bogen darstellst, dieser Geschichte, die sich da präsentiert, diese wesentlichen Punkte?
Das lässt sich ohne weiteres machen, wenn man dann nicht allzu differenziert reinsteigt. Ich möchte nur im Vorhinein nochmal ein weiteres Mal betonen, dass sich diese Geschichte nicht als gesamte Geschichte je irgendjemand eingestellt hat, sondern dass das lauter Puzzlesteinchen sind, die sich im Lauf von 35 Jahren bei diesem, jenem und dem dritten über Monate verteilt immer wieder eingestellt haben. Und wieso ich das weiß, liegt daran, dass Sitzungen supervisiert werden. Das heißt, ein Sitzungsleiter schreibt einen Sitzungsbericht, reicht den beim Supervisor ein und der bin in den meisten Fällen nicht. Und dieser Supervisor sagt ihm dann, wie er in der nächsten Sitzung zu verfahren habe, damit er nicht ins Abseits gerät. Und auf die Weise habe ich halt über Jahrzehnte von vielen Leuten, nicht nur von meinen eigenen Sitzungspartnern, sondern von vielen, vielen Solisten, deren Erlebnisse erfahren. Und daraus hat sich dann im Lauf der Zeit dieses Bild zusammengepuzzelt. Es ist wie so ein archäologischer Vorgang. Du findest lauter Scherben und hinterher ist es dann ein Topf, wenn du sie richtig zusammenklebst. Jetzt, was ist die Geschichte? Es gab ich verwende den Ausdruck Atlantisches Reich, weil Platon damit herkam, aber es ist halt keine Insel im Atlantik, sondern es ist ein Verbund von drei Planeten, Erde, Mars und Phaeton. Phaeton ist ein Planet, der in der Astronomie bekannt ist und der offenbar auseinanderflog. Er existierte an der Stelle, wo heute der Asteroidengürtel ist. Und Erde, Mars und Phaeton waren eine Kultur, könnte man sagen. Und zwar eine hochspirituelle Kultur, also Telepathie und den Körper verlassen und irgendwo anders hin zu Besuch gehen und Astralreisen. Und solche Geschichten waren da Alltag. Diese ganze astrale oder spirituelle Atlantis-Kultur existierte auch vermutlich tausende von Jahren Denn es gibt Uhrzeiten, da war alles also so hauchdünn und holographisch, dass man es mit bloßem Auge gar nicht hätte sehen können, also mit unseren Menschenaugen. Und hinterher, als die Zerstörung kam, war es halt so real, wie die Erde mit ihren Dinosauriern und Palmen und Vulkanen und Bergen und Tälern zum damaligen Zeitpunkt eben war. Das heißt, wir haben im Lauf der Jahrtausende aus einer sehr, sehr dünnen Welt eine immer dichter werdende Welt entstehen sehen, bis halt die damals nicht viel anders war als heute, also mit Tisch und Stuhl und Fels und Baum und Fluss und Bach und so weiter. Jedenfalls in dieser Welt, und da nehme ich das Datum von Plato, der da von 10.000 bis 12.000 Jahren spricht, und das wird wiederum von Hans-Joachim Zillmer ebenfalls aufgegriffen, ein Geologe, der sagt, vor 10.000 bis 12.000 Jahren gab es ja einen großen Knall. Damals gab es einen Angriff auf diese planetarische Dreisamkeit und der Phaeton wurde gesprengt, der Mars wurde zu einer Wüste gemacht, die Erde wurde vernichtet als Lebensraum, aber dann anschließend von wohlmeinenden Entwicklungshelfern besiedelt und dann hatten wir die Steinzeit. Und dann vor ungefähr 5000 Entwicklungshelfer und
jetzt brichst du leider ein bisschen weg. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also die Verbindung.
Unveränderten.
Ja. Leider.
Wohin hast du gehört?
Ja, du bist jetzt schon wieder weggebrochen. Also,
nee, ich sag jetzt gerade nichts.
Also bei diesen 5000 waren wir. Also vor circa 5000 Jahren dann ja diese also plötzliche Explosion. Ne?
Richtig. Vor 5000 Jahren gab es dann Entwicklungsschub mit den Ägyptern und den Sumerern und den
Indern. Ja. Die Verbindung ist leider nicht allzu gut.
Oh.
Ja. Probieren wir es vielleicht noch ein bisschen. Oder ansonsten, ich versuche dich vielleicht nochmal jetzt anzurufen. Und dann schauen wir mal.
Ja. Ich habe auf dem Computer.
Na, du brichst ständig weg. Also
weiß nicht, was es ist.
Ist vielleicht irgendjemand anderer online oder schaut vielleicht gerade irgendwelche YouTube-Videos über dieselbe?
Nein, ich bin der Einzige.
Okay.
Also du willst auflegen, nochmal anrufen?
Naja, probieren wir es noch ein bisschen. Vielleicht geht es ja. Also wir waren jetzt bei diesen vor 5000 Jahren dann plötzlich diese Explosion des Wissens.
Genau, da geistigen Schub, der halt von außen reingebracht wurde. Und wieso das damals knallte überhaupt, wieso dieser Angriff gefahren wurde auf diese planetarische Dreisamkeit, war, weil es hier rebellische Intentionen gab gegen diesen
Imperator.
Der wollte das nicht, ja.
Okay, also es gab diesen Imperator auch, da sind wir jetzt bei der Parallele zu Krieg der Sterne wieder.
Ja.
Und du warst jetzt zwischendurch wieder weg, schauen wir jetzt noch ein bisschen, sonst probieren wir zuerst mal neu anzurufen und dann wirklich vielleicht, wobei das hilft bei Skype meistens nichts. Ich glaube, aber ja gut, manchmal hilft es was. Also dieser Imperator, der dann einen Angriff auf diese Dreisamkeit startete, wobei Phaeton war ja quasi der am weitesten entwickeltste Planet. Dann gab es den Mars und die Erde war eigentlich am rückständigsten damals. Ne?
Rückständig kann man es nicht nennen, das ist eine Frage der Aufgabenverteilung. Also man könnte den Phaeton als so eine Art Ashram bezeichnen, als ein superspirituelles Kloster und die Erde als ein Wohlfühlplaneten. Also da gab es so ganz verschiedene Ausrichtungen, möchte ich mal sagen.
Also das war ein riesiges Spa hier.
Ja, betrifft das eigentlich ganz gut, ja. Und es gab dieser Imperator Avos, der wird da eigentlich recht gut gezeichnet, nur dass der Imperator den wir da in unseren Sitzungen nicht so ein schnaubender Finsterling ist, wie er in Star Wars aus allen brillanten großen Führern, die man so kennt, ob das Stalin ist oder Hitler oder Mussolini, und die alle mal durchgemischt. Also so eine Art von Machtintelligenz, die dieser Mensch oder dieses Wesen ausstrahlte. Jedenfalls hatte der was dagegen, dass hier Dinge entwickelt wurden, ihm und seiner Macht abträglich waren. Und da er nicht festmachen konnte, wo das genau lief, hat er einfach alles zerstört. Das macht man ja auch. Im Irak, pass im auf, Iran, da werden ganze Dörfer zerstört, weil man einen sucht.
Ja, was ich denn? Ruf dich jetzt wirklich nochmal an, weil das haut jetzt irgendwie nicht so ganz hin. Bleib einfach dran. Ich melde mich nochmal.
Ja, bitte. Ist in Ordnung. Get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Fall a little bit deeper, and I become a little creep, and I may appear a little brighter, but I am so pale, and I say.
Hier sind wir wieder. Wir sind jetzt aufs Telefon umgestiegen, weil irgendwie hat Skype nicht so ganz gewollt. Die Internetverbindung offenbar war nicht so gut. Hallo, Ulrich.
Ja, jetzt machen wir auf dem Handy weiter. Jetzt
machen wir am Handy weiter. Genau, Hauptsache man versteht dich. Es ist jetzt die Qualität nicht ganz so gut, aber so ist es halt. Wir waren bei diesem Imperator, der also durchaus Ähnlichkeiten zu dem in Star Wars hat, hast du gesagt, oder nicht?
Zu wem bitte?
Zu dem Imperator in Star Wars, gibt es da jetzt Parallelen oder nicht?
Ich sagte, dass er nicht so ein finster vor sich hinschnaubender Roboter ist, sondern als Wesen ist er halt ein unheimlich intelligentes, intelligenter, machtorientierter, cleverer Bursche, so wie halt Stalin und Hitler und Mussolini machtorientierte, clevere Burschen waren auf ihre Weise. Das wäre ein näherer Vergleich als der aus Star Wars.
Mhm. Wobei du meinst jetzt, wenn du sagst, da hinschnaufst, dann meinst du eigentlich Darth Vader, das ist ja da quasi General des Imperators, aber egal.
Ja, ich meinte den Darth Vader, entschuldige, ja. Dann habe ich wohl was durcheinander gebracht. Ja.
Ja, alles klar. Auch in diesem Buch, also und dann gab es eben, vielleicht erzähl das nochmal am Ende, also da gab es also diese blühende Kultur aus Erde, Phaeton und Mars. Welche Rolle spielte da Mars?
So ganz klar ist es nicht. Der Mars scheint eine einzige weite Ebene, also so quasi wie die Prärie in Nordamerika, so wird das beschrieben. Also
Arizona.
Eine
wie eine riesige agrikulturelle Landschaft oder Weidelandschaft oder die Art, jedenfalls nichts, was auf irgendeine Industrie oder Handel hinweisen ließe. Schau, ich bin der Letzte, der behaupten würde, dass wir zu der ganzen Geschichte alles wissen. Es braucht noch viele, viele Sitzungen, bevor man da das letzte Steinchen umgedreht hätte. Jede Sitzung bringt ein paar mehr Sachen rein, falls sie damit zu tun hat. Und das addiert sich halt mit der Zeit auf. Es war zumindest genug, als dass man es mal bekannt geben konnte in diesem Buch. Aber da gibt es noch viel, viel zu ergründen.
Ja, mit Sicherheit. Das Ganze soll sich aber vor 12.000 Jahren abgespielt haben. Und das ist, erstens mal, wie kommt ihr da drauf, auf diese, weil das ist ja relativ nah. Vor allem, wenn man sich anschaut, was für eine Verwüstung da auf der Erde passierte, dass sich das so schnell dann erholt hat. Also, dass vor 5.000 Jahren bereits die ersten Hochkulturen wieder entstehen konnten. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Punkt, an dem man das Ganze letztlich falsifizieren kann. Weil, also im Moment noch zumindest, steht er da natürlich im krassen Widerspruch zur Geologie und auch zur Planetologie eigentlich. Und was hat euch denn auf diese Zahl gebracht, 12.000 Jahre, 13.000 Jahre, irgendwas in der Größenordnung?
Also ich gebe dir recht, es klappt total auseinander und das schreibe ich ja auch in meinem Buch, dass da ganz unterschiedliche Systeme, Forschungssysteme ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern. Platon kommt mit seinem legendenhaften Bericht, dass ein Oberpriester einem Solon gesagt habe, das sei vor 10.000 Jahren gewesen. Und die Paläontologen und die Archäologen, die sagen was ganz anderes und die Geologen sagen was ganz anderes. Und dann gibt es wieder diese Kartenfunde, die Arktis ohne Eis zeigen, die Antarktis ohne Eis zeigen und so weiter und so weiter. Da steht dermaßen viel nebeneinander, dass man wirklich nicht behaupten kann, die Wissenschaft hätte ein einheitliches Bild. Und gerade deswegen ist es interessant, dass aus den Erinnerungen ein einheitliches Bild entsteht über einen bestimmten Ablauf. Wann der nur gewesen sein soll, da kann man endlos drüber streiten. Du fragst mich, wie wir da drauf kommen. Ich orientiere mich eigentlich an den Zahlen, die auf der einen Seite Platon nennen, auf der anderen Seite Hans-Joachim Zillmer nennen, der das ja erforscht hat und der auch die Messtechnik der Geologie mächtig in Frage gestellt hat. Du kriegst in Sitzungen solche Zeitpunkte nicht genannt, weil wie soll man das ermessen? Verstehst du? Das ist ja schwer an irgendwas festzumachen. Es könnte also zu einem ganz anderen Zeitpunkt gewesen sein. Mhm. Nur was mir persönlich diesen Zeitpunkt 10.000 Jahre, nennen wir es mal so, sympathisch macht, ist, dass du hast ein Wesen am Draht, telepathisch, du bist in einer Sitzung, du hast einen Kontakt mit einem Wesen. Und dieses Wesen, oder du bist in einer Sitzung und hast einen Menschen aus Fleisch und Blut vor dir, wie mir neulich vor ein paar Wochen passiert ist, und mehr als einmal, und er sagt, ja, ich war damals auf diesem Planeten Erde und er wurde zerstört, oder ich war ein Raumschiffflieger, ich war in der Verteidigung und wurde abgeschossen und dann war erst mal dunkel und dann bin ich das erste Mal wieder aufgewacht, das war dann, als es losging mit Indien. Oder ich bin das erste Mal wieder aufgewacht, jetzt und habe hier meine erste Inkarnation in diesem Leben. Das heißt, da gab es Schockstarren, die sich vom Moment des Abschusses damals bis zu einer Inkarnation in geschichtlicher Zeit hielten. Und wenn ich mir dann angucke, dass es vor 5.000 Jahren losging auf der Erde, und wenn ich mir angucke, dass wenn man wenn man Wasserstoffbomben nimmt, ja keine Verseuchung in der Form stattfindet wie bei radioaktiven Uranbomben. Von daher gesehen ist es durchaus denkbar, dass die Geschichte vor 10.000 Jahren lief und dass dann einer 5.000 Jahre später wieder zu sich kommt. Zwischenräume zwischen zwei Inkarnationen von einigen hundert Jahren oder vielleicht sogar 1.000 Jahren sind nicht ungewöhnlich. Aber wenn ich mir das Datum hernehme, als der angebliche Meteoriteneinschlag angeblich die Dinosaurier vernichtete und das angeblich damals das gewesen wäre, nämlich vor 66 Millionen Jahren oder sowas, das erscheint mir sehr, sehr lang für einen traumatischen Schock, der einen auf Null fährt.
Genau, also in der Scientology-Mythologie zum Beispiel 66 Millionen Jahre, da war diese Katastrophe, die Xenon.
Ja, ich nehme an, dass das auch ein angelesenes Datum ist, denn das passt ja genau auf die Zeit, die die Geologie angibt zum Vernichten des Sauriers.
Okay, also du glaubst, dass das...
weil das passt halt genau in dieses von der Geologie festgehaltene Weltbild. Wo die diese Zahlen näher haben, das weiß ich nicht.
Ja. Aber deine 12.000 Jahre sind jetzt auch angelesen von Platon, ne? Kann man sagen.
Die sind eine Annahme, richtig, ja. Und eine Plausibilität in dem Sinne, dass die ein geistig auf Null gefahren gewesen zu sein für diesen unfassbaren Zeitraum von 66 Millionen Jahren, ist schwerer zu fassen, als wenn das einer 5.000 Jahre lang oder 6.000 Jahre lang daneben gewesen sein sollte. Denn das habe ich auch... Da gibt es Leute, die sind in Ägypten als Entwicklungshelfer. Ja? Und dann gehen sie wieder zurück auf ihr Schiff, wo sie hergekommen sind. Und das nächste Mal kommen sie auf die Erde 2.000 Jahre später. Das heißt, da sind zwischen zwei Inkarnationen 2.000 Jahre. Sowas gibt es. Nur, dass in dem Fall halt keine Bewusstlosigkeit dazwischen war. Aber... Verstehst du, mit solchen Daten rechnet man dann halt, wenn man sich das überlegt.
Jemand fragt, kennt der Gast die Galaktische Föderation des Lichts? Keine Ahnung, ob du da den Begriff schon gehört hast, aber ja, das hört sich, also der Begriff Föderation, Galaktische Föderation, da wird von 27 Planeten gesprochen, die in einem dieser Mindwalking-Protokolle, das kommt schon vor. Also ja, das wird wahrscheinlich das sein, was...
Davon weiß ich nichts.
Wovon?
Von dieser galaktischen Konföderation.
Ja, aber das kommt im Buch vor.
Ja, aber nicht im Sinne von 27 Sternen und so weiter und so weiter.
Doch, es kommt im Buch vor, da beschreibt irgendjemand, oder dass halt 27 Planetensysteme an dieser Föderation beteiligt seien. Da habe ich mir jetzt die Seite nicht rausgeschrieben, aber kommt vor. Da bin ich mir jetzt fast ganz sicher. Was interessant ist, weil 27 Systeme in unserer Galaxie bewohnt von höheren Zivilisationen, das ist auch eine Zahl, auf die unlängst Exoplanetenforscher kamen. Aber ja, Zufall.
Okay.
Eine ähnliche Zahl.
Ich muss protestieren. Das weiß ich nicht.
Okay.
Dazu habe ich... Es gibt eine irgendeine Föderation, ja, das gibt es, aber ich kann den, und es gibt eine Art hierarchische Machtstruktur da drin, und da hat dieser Imperator sein Zuhause, und da gibt es auch irgendwelche Truppen, und die haben dann hinterher die Bösewicht in Angriff gefahren, haben versucht, das ist zweifellos eine Föderation, ja, aber ich kann dir nicht sagen, ob das 27 oder 28 oder 35 aus dem, was heißt Planetensystem, das sagt mir auch nicht.
Ja,
also, genau weiß ich nicht.
Ich glaube, dass das in einem der Protokolle, die da im Buch wiedergegeben sind, vorkommt. Also da müsste ich mich schon sehr irren, aber okay, ich weiß es. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo ich es im Buch gelesen habe.
Wenn du es findest, dann schreib es mir und dann bekenne ich mich schuldig, dass man...
Nein, es ist ja wurscht.
Aber im Moment ist es mir total befremdlich.
Ist auch völlig egal, aber jedenfalls so die Idee, dass es da einen Verbund von Zivilisationen in der Galaxis gibt. Und wie gesagt,
das, ja.
Diese Zahl, die da genannt wurde, in meiner Erinnerung keine Ahnung, vielleicht erliegen wir gerade dem Mandela-Effekt, aber die passt auch irgendwie so zu diesen 30, 35, die da von manchen Forschern genannt wurden. Helmut Lammer, der bei mir zu Gast war unlängst, hält das übrigens für Blödsinn. Der glaubt, dass wir wahrscheinlich die einzige Zivilisation in dieser Galaxie sind. Aber auch egal, das ist alles nur Spekulation. Und auch die 12.000 Jahre sind nur Spekulation.
Sag dir mal, was für mich keine Spekulation ist, Tarek.
Ja.
Wenn Leute wiederholt beschreiben, wie sie von dieser Erde aus Besuche in anderen, nennen wir es mal, stellaren Bereichen machen, und zwar sowohl mit Raumschiffen wie auch im Sinne einer Astralreise, und wenn daraus die ganze Politik damals gestrickt war, und wenn dadurch tränenreiche Erkenntnisse über die eigene Rolle damals und die eigenen Präferenzen und Abneigungen heute entstehen, dann hat es Wahrheitsgehalt. Aber ich kann dir nicht sagen, was du auf dein Navi eingeben musst, dass du da hinkommst. Also so genau wissen wir das nicht.
Ja, schade. Was in diesen Geschichten natürlich auch immer vorkommt, sind Reptiloide. Das sollte man vielleicht auch noch erklären. Ja. Was haben die denn in diesem ganzen, in diesem kosmischen Drama verloren? Reptiloide und Graue, also Klassik.
Die Reptiloiden sind uns untergekommen im Zusammenhang mit Beeinflussung des Körpers, weil die sich vor allem an Vitalkräften, die leben von Vitalkräften, die machen sich daran gütlich. Und auf die Weise gerieten wir halt irgendwann mal in den 90ern, war das schon, in Kontakt mit solchen Wesen, die mit teilweise, also die aufrecht gehende Schwänze haben, die Echsenköpfe haben, die aber eine Uniform anhaben, die einen Koppel anhaben, die Handschuhe anhaben, die eine Dienstmütze aufhaben. Und die, ich weiß nicht, wie solche Kerle ein Raumschiff bauen können, so wie sie gebaut sind. Aber es, nach allem, was ich aus den Debriefs von denen weiß, ist, dass sie eine reine Raumschiffkultur sind, die nichts anderes tun, als Menschen quälen, um von dieser Qualenergie ihrerseits zu leben. Das ist die einzige Art, wie die durchkommt. Und dass da was dran sein muss, lässt sich wieder daraus ermessen, dass wenn man diese reptiloiden Wesen entsprechend in Sitzung hat und interviewt wurde, die zurück sich führen lassen zu dem Moment, als sie in diese Mutation hinein verhext wurden. Und wenn man da durch ist mit ihnen, dann hat man sie davon befreit und sie sind wie jedes andere geistige Wesen auch, nämlich frei und glücklich. Und man hat, wie vorhin schon angedeutet, eine bestimmte Problematik persönlich los. Das heißt, du kriegst auf Seiten dieses Echsenwesens eine Persönlichkeitswandlung zum Guten hin und selber hast du irgendein Spannungsfeld weniger. Und da sich das halt auch über gute Anfang der 90er bis 19, ca. 20 Jahre hat sich das immer wieder gezeigt, dieses Echsenphänomen. Irgendwann wurden sie immer weniger und heute hören wir kaum.
Und ich darf dich bitten, dass du dich nicht von deinem Telefon wegbewegst, weil manchmal wirst du sehr leise.
Ist es so gut.
Ja. So ist gut und bitte in der Position bleiben. Das hatten wir auch schon bei der ersten Sendung.
Das Problem. Ja, okay, danke. Ich habe ein anderes Telefon deswegen.
Ah, alles klar.
Muss ich was wiederholen?
Nein, ich glaube, man hat dich jetzt schon gut verstanden. Ich hoffe. Okay, das heißt, aber was haben jetzt diese Echsenwesen, erklär das vielleicht noch ein bisschen, weil ich meine, das ist ja so ein Mythos, Reptiloide, der ist ja, ich weiß nicht, so alt wie die Esoterik und also zumindest die neuzeitliche. Also in den 90ern kam das ja so richtig auf und in den 90ern gab es da auch ganz viele dieser Sitzungen und zum Teil ja, ich nenne das jetzt fast Bekehrungen dieser Wesenheiten. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, der hat mit Wesensanteilen von sich selbst gesprochen und auch die Erleichterung wäre dann auch genauso erklärbar. Das Interessante ist halt, dass unterschiedliche Menschen dann immer wieder dieselbe transpersonale Wahnvorstellung hatten, so quasi, die so gut zusammenpasste und deshalb du jetzt eben vermutest, dass da doch eine gewisse Realität dahinter ist, also dass auch diese Bilder selbst tatsächlich mehr sind als nur irgendwelche Metaphern, die man sich jetzt
Tarek,
da aufbaut.
Tarek, ich bilde mir nicht ein, jetzt mit dir zu sprechen. Du bist auch keine Abspaltung von mir, Tarek. Du bist du und ich bin ich und wir reden miteinander. Das ist die Realitätsebene, auf der sich das abspielt. Mhm. Das ist so real. Auch wenn sich das vielleicht keiner vorstellen kann. Man möge sich in eine Sitzung begeben und es selbst rausfinden. Ich gerade hier in diese sehr unbequeme Position, mich zu rechtfertigen oder was verkaufen zu müssen, das ist nicht meine Position. Mhm. Ich helfe Leuten, mit unerwünschten Dingen fertig zu werden. Diese Leute kommen auf solche Verdrahtungen. Wer es nicht glaubt, möge es tun.
Okay.
Ich brauche hier nichts unter Beweis zu stellen, das ist überhaupt nicht mein Job.
Ja,
mein Job ist, Leuten dazu verhelfen, im Leben glücklicher und zufriedener zu sein.
Ja, und ein Abfallprodukt dessen ist dieses Buch. Ein Nebenprodukt dessen.
Ein Abfallprodukt sind diese Erkenntnisse, die man als Buch zusammenfassen kann. Aber auch wenn es dir persönlich schwerfällt, das zu glauben, der Dialog, der telepathische Dialog mit jemandem ist so intensiv wie unser Dialog eben miteinander. Und das kann man auch daran festmachen, dass wenn jemand krank ist, der von mir aus eine gute Bekannte in Australien und die krank ist und ich die anpeile, dann habe ich mit dieser Person einen Dialog von der Intensität wie am Telefon. Und dann ist die hinterher gesund. Und da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Mhm. Und dann das zu konstruieren, als das ist nur eine Abspaltung von dir selbst oder du spiegelst dich in irgendwas, das ist viel zu kompliziert, um das zu erklären, was hier als ein ganz einfacher Kommunikationsvorgang abläuft.
Mhm. Und in diesen, also auf diese Art eben, die habt ihr eben einige Erkenntnisse über diese sogenannten Reptiloiden gewonnen, die ja seit Jahrzehnten rumgeistern so quasi. Und sehr interessante Erkenntnisse darüber. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen, was sich da aus euren Sitzungen herauskristallisiert hat? Wer die sind, woher die kamen und was da ihre Rolle ist oder was die da tun?
Auch hier kann ich dir nur sagen, was ich herausgefunden habe in Zusammenarbeit mit den anderen Sitzungsleitern. Ich habe mich noch nie um dieses Thema Echsen im Internet gekümmert. Das interessiert mich alles nicht. Und da wird so viel gedacht und konstruiert und erlebt und weiß der Himmel. Es hat mich noch nie interessiert. Das ist wirklich, was ich dir sage, sind authentische, originäre Ergebnisse. Nach allem, was wir wissen, wurden diese hohe, nennen wir es mal, spirituelle Gemeinschaft der Phaeton-Bewohner, also sozusagen die spirituelle Oberkaste, die wurden bei der Sprengung dieses Phaeton quasi aufgesaugt, also Wesen. Geistige Wesen haben ja auch einen Energieanteil.
Nein, du musst näher ins wir verlieren dich schon wieder.
Haben einen Energieanteil und daran kann man sie packen und aufsaugen. Mhm. Und dann wurden sie in Echsenkörper hineingehext mit einer, wenn du so willst, Gehirnwäschemethode. Und dabei entstand natürlich eine Verfremdung ihres Charakters und ihrer Absichten statt. Bis dahin, dass sie eben nicht anders konnten, als andere Wesen zu quälen und sich an ihrer Qual- und Todesenergie zu laben als einzige Überlebensmöglichkeit. Und diese Wesen wurden also geschaffen als Quälgeister buchstäblich und wurden dann quasi angewiesen oder vertraglich gebunden, die Erde abzugrasen, um hier ihr Überleben zu sichern. Es ist eine Raumschiff-Nomadenkultur, die gar nicht so vielzählig ist, also allzu viele sind das nicht, nur ein paar tausend. Und die haben uns hier das Leben schwer gemacht. Und man kann sich vorstellen, dass so Sachen wie Erster, Zweiter Weltkrieg, Konzentrationslager, Guantanamo, diese ganzen Foltergeschichten, die sind für die das reine Lebenselixier. Und deswegen haben wir das auch, weil da wiederum eine Einflussnahme läuft, um die Fantasie der Menschen auf diese Richtung, in diese Richtung zu lenken, dass sie sich gegenseitig das antun. Auch das haben wir herausfinden können.
Okay. Das sind da ein paar Tausend und die da quasi hinein, du sagst, gehext wurden, also über irgendein Verfahren haben die dann quasi, sind die in die Körper dieser Echsen dann gekommen. Und das waren aber ursprünglich die Bewohner von Phaeton, oder? Zumindest beschreibt das Manke der...
Wenn du so willst, Lichtwesen, ja.
Okay. Und das Interessante ist jetzt, das wird in einigen dieser Sitzungen beschrieben, dass ihr dann und offenbar auch noch andere in den 90ern mit denen dann irgendwie gesprochen haben und die davon überzeugt haben, dass sie, also das ist natürlich jetzt stark verkürzt dargestellt, aber dass sie irgendwie davon ablassen sollten. Und das hat funktioniert?
Nein, man kann ja, es hat funktioniert, da bin ich in dieser Form. Man kann ja Leuten keine Vorschriften machen, die in einer sehr starken Machtposition sich befinden. Und wenn du dir vorstellst, du bist in einer Solositzung und hast auf einmal, schau, es gibt bestimmte Schlüsselworte, wie heute auch. Wenn du heute bestimmtes Schlüsselwort in deine E-Mail setzt, dann wirst du registriert irgendwo auf irgendeinem Monitor. Und wenn das ein Schlüsselwort ist, was interessant ist, dann wird dir vielleicht der Computer gesperrt oder du kriegst Besuch von irgendwelchen Leuten und so weiter. Also diese Verschaltung von Monitorsystemen mit Schlüsselwörtern, die gibt es im telepathischen Sektor auch. Also wenn du in einer Solositzung zum Beispiel drauf kommst, dass du eine ganz andere Form von Freiheit zum Beispiel dir vorstellen kannst, dann ist dieses Wort Freiheit vielleicht ein Schlüssel, der auf einmal dazu führt, dass du einen riesigen Kopfschmerz bekommst. Und wenn du diesem Kopfschmerz nachgehst, dann kriegst du auf einmal einen telepathischen Draht zu einem sehr mächtigen, großen, dunklen, echsenmäßigen Wesen, was überhaupt nicht zum Spaßen aufgelegt ist. Und dann sagst du, hör mal, was bist denn du für einer? Und dann sagt er, mit dir rede ich schon gar nicht, du bist ja nur so ein mieser kleiner Erdenmensch. Das ist ungefähr die Anfangsposition. Und dann muss man den mit diplomatischen Mitteln dazu kriegen, dass er sich daran erinnert, wie er zur Echse wurde. Und das dauerte in den 90er Jahren viele, viele anstrengende Stunden, bis er dann zu seiner eigenen ursprünglichen Lichtheit wieder durchdrang. Und in dem Moment lässt er natürlich den Blödsinn bleiben. Das ist klar. Aber man kann die nicht abmahnen. Man muss sie in einer Sitzung zu ihrem eigenen Ursprung zurück begleiten. Und dann lassen sie diese Dinge natürlich von selbst sein.
Das heißt, ihr habt eigentlich eine Mindwalking-Sitzung mit diesen Wesen dann gemacht.
Wann ganz immer genau. Jetzt sich so ob du jetzt einen Sitzungspartner in Fleisch und Blut hast oder einen telepathischen Sitzungspartner, der irgendwo anders auf dem Raumschiff zum Beispiel in Fleisch und Blut sitzt, ist oder der ohne einen Körper in der Gegend rumgeistert als reines Astralwesen. In jedem Fall ist es ein Dialog unter Verwendung derselben Techniken, wie man sie auch beim Sitzungspartner in Fleisch und Blut verwenden würde.
Und das Problem war dann irgendwie, also weil du hast jetzt gerade dieses Beispiel von Kopfweh gebracht. Okay, da hat jemand Kopfweh und dann stößt er auf die Ursache dieses Kopfwehs, das ist dieses Wesen. Und das wird ja dann auch in einigen dieser Sitzungen beschrieben, dass die da irgendwelche Strahlen auf die Erde richten etc., um einfach hier, wie sagt man, Ungemach zu erzeugen.
Jetzt, du kannst Emotionen erzeugen, du kannst Hass erzeugen, du kannst Zorn erzeugen, du kannst emotionale Schwingungen hier runterleiten und auf die Weise ganze Bevölkerungsgruppen aufhetzen. Das geht und ich meine, wir sind ja, was unsere derzeitigen militärischen Künste angeht, gar nicht so weit davon entfernt, das auch zu können.
Ja, Psychotronik nennt sie das. Ich glaube, das wird schon seit Jahren erforscht. Ja. Und da wird dann tatsächlich von Mikrowellen gesprochen, die da auf die Menschheit losgelassen werden. Und da fällt einem schon irgendwie eine sehr weit verbreitete Mikrowellentechnik auf der Erde ein. Ne? zur Kommunikation eingesetzt wird.
Dazu bin ich nicht Techniker genug, um da was zu sagen zu können. Interessant ist, sind diese Sitzungen vor allem dann, wenn einer der Ingenieur ist oder Physiker der Sitzungspartner ist, weil der guckt sich diese Sachen ganz anders an, als ich das tun würde, und kommt dann zur entsprechenden Schlussfolgerung. Aber auch hier gilt, es ist noch lange nicht alles rausgefunden, was man rausfinden könnte.
Ja, und ja gut, ich meine, mir ist das jetzt schon aufgefallen, diese Parallele, Mikrowellentechnik und natürlich G4, G5 etc.
Ja,
das
ganz richtig.
Denn
schau, wir sind in einer telepathischen Verknüpfung. Alles ist Schwingung, wir leben in einer telepathischen Suppe, und wenn die da draußen ihre Aufmerksamkeit auf uns richten und außerdem bestimmte Programme mit energetischer Verstärkung wir runterjagen, dann fangen wir an zu ticken wie sie. Und auf die Weise kommt dann jemand wie zum Beispiel der Einstein, der wahrscheinlich auch nicht von dieser Erde ist. Denn einer, der mit solchen Innovationen daherkommt wie der Einstein, das ist garantiert einer, der es importiert hat. Aber dann kommt so einer und trägt dazu bei, dass eine Atombombe gebaut wird. Das heißt, die Verfremdung, die einer erlebt, kaum dass er hier auf der Erde ist, egal wie reinen Geistes er gewesen sein möge, bevor er herkam, diese Verfremdungen sind immens. Und diese telepathische Suppe bewirkt eben, dass wir Sachen bauen wie 5G und In-vitro-Fertilisation und die ganzen Waffensysteme, die wir haben, und Atombomben und sonst was. Diese Fantasie ist nicht aus unserem eigenen Kopf, die teilt sich uns mit.
Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Also ich meine, ich habe ja auch keine Ahnung, ja, ich kann natürlich ein Urteil darüber bilden, wie all die Dinge sind. Ich glaube dir das, dass diese Sitzungen eine derartige Intensität haben, dass ihr also alle davon überzeugt seid, dass es sich hier um die Realität handelt. Auch wie du beschreibst, weil es dann auch wirklich diese Veränderungen im Leben dieser Klienten und Klientinnen gibt, etc. Aber was auf jeden Fall mir auffällt, ist dieses Szenario, das ihr da beschreibt oder das da beschrieben wird, das würde auf jeden Fall erklären, warum wir eigentlich so daneben sind.
Ich meine, es würde erklären, warum diese Erde in einem ganz bestimmten Muster, diese Menschheit in einem ganz bestimmten Muster befangen ist, das sich dauernd wiederholt. Es gibt immer diese Weltherrscher, es gibt immer die Militärs, es gibt immer die Unterwochung und die Versklavung. Und wie ich in meinem Buch geschrieben habe, die Geschichtsschreibung, die fängt an vor 4.500 Jahren oder 5.000 Jahren, 4.900 Jahren, glaube ich. Und da ist ja Jahr um Jahr beschrieben, was damals los war im alten Sumerien. Und innerhalb von 100 Jahren haben sie die ersten Kriege gehabt und die ersten Eroberungen und die ersten imperialen Einverleibungen von Städten in ihr Großreich und so weiter. Verstehst du, da gab es ein paar 100.000 Leute. Und statt dass sie kooperativ gehandelt hätten, haben sie sich gegenseitig terrorisiert. Das wäre zu atlantischen Zeiten undenkbar gewesen. Wo kommt sowas her? Verstehst du, da muss irgendein Einfluss sein, den man unbewusst nachspielt, was man halt eine Dramatisierung nennt. Und von diesen Dramatisierungen sind wir auf dieser Erde reichlich gesegnet. Daher kommt das Muster.
Und dann kommen aber auch noch Graue vor.
Ja.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Was für eine Rolle spielen die dort? Graue und dann noch insektoide Wesen.
Was die Insektoiden angeht, kann ich dir wenig sagen. Die habe ich nur ein, zwei Mal erlebt. Und wo die herkommen und was die wollen, entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Man behandelt sie genauso wie alle anderen auch. Nämlich, wer bist du und wie kommst du dazu, so zu sein, wie du bist? Und auf die Weise führt man sie zu ihrem Ursprung zurück. Falls es nicht künstlich geschaffene Intelligenzen sind, die mit bestimmten Energien automatisch dann laufen, dann kann man natürlich solche Sitzungen nach Herkunft und Ursprung nicht machen, weil sind ja dann bloß gebastelt worden. Und wenn man den Punkt hat, dann fallen sie von selbst auseinander. Also auch da ist die Frage nach dem Moment der Entstehung das Entscheidende. Das ist bei allen Wesen so, die künstlich geschaffen wurden, auch bei Robotern und so weiter. Das mit den Grauen, wie es scheint, und ich betone scheint, sind das so eine Art von den Reptiloiden gebastelte Hilfstruppe, die speziell, was die Entführung und die Abduktion, das Entnehmen von Eiern angeht, tätig werden. Warum es nötig war, diese Wesen aus der Taufe zu heben, weiß ich nicht. Jedenfalls sind das keine Wesen eigener Art, sondern mehr so eine Art künstliche Intelligenzen mit einem entsprechenden Energieantrieb. Wenn man sie in Sitzung bekommt, dann wird man sehr schnell mit ihnen fertig. Die haben also kein besonderes Ich, mit dem man zu kämpfen hätte oder mit dem man zu rechnen hätte.
Okay, das heißt, aber ich hatte da irgendwie so den Eindruck, dass die eigentlich diese Echsenwesen aussteuern. Also da ist so, mir kam vor, da gibt es eine Hierarchie von diesen Insektoiden, wer oder immer was das jetzt wiederum ist, dann diese Grauen, da beschreibt sogar einer der Mindwalker, dass da eine Kooperation sogar mal bestanden hat und dann ganz unten die, ich meine, ganz unten sind dann die auf der Erde, aber diese Echsen.
Also von den Insektoiden wissen wir nicht.
Ja, ja.
Wir wissen sehr viel von den Echsen und wir haben den Eindruck, dass diese grauen Wesen von den Echsen geschaffen sind als Hilfs-Sheriffs.
Ah, also umgekehrt, okay.
Ja.
Und also so schaut dieses ganze Bild jetzt quasi aus. Es gab dann, aber vorher, als wir da die Sky-Probleme hatten, wir waren da gerade so an diesem Punkt, wo auch diese Erdvernichtungskatastrophe, also das wird dann auch abgekürzt mit EVK, und da, also diese Katastrophe ereignet sich eben, und das hat ja irgendeinen Grund, also, und vielleicht kannst du das noch mal ausführen, also warum hat dann dieser galaktische Imperator diese Vernichtung angeordnet?
Um seine Macht zu erhalten, denn es gab Pläne und Werkzeuge, um hier auf der Erde, um diese Macht zu untergraben. Und da nicht festzustellen war, wo genau das war oder welcher dieser drei Planeten der Ort war, wo das Labor stand, hat man sie eben alle drei vernichtet. So wie das halt im Krieg gerne gemacht wird. Wenn man nicht weiß, wo der Spion sitzt, dann brennt man halt ein paar Dörfer ab, dann hat man ihn auf jeden Fall. Das ist diese Strategie.
Gab es auch Sitzungen, die du bewusst nicht aufgenommen hast, weil da Inhalte waren, die vielleicht irgendwie zu heiß sind?
Du meinst nicht ins Buch aufgenommen ja? haben? Doch, auf jeden Fall, viele.
Zum Beispiel?
Das kann ich dir nicht sagen. Schade. Weil dazu sind es zu heiß.
Kannst du irgendeine Andeutung geben? Ich meine, gab es vielleicht Sitzungen, wo ein bisschen genauer beschrieben wurde, was das für ein Instrumentarium war und was das getan hat und warum das so gefährlich war?
Ja, das wissen wir ganz genau. Aber das habe ich aus dem Buch rausgelassen, weil es ein weiteres Buch erfordert. Und tatsächlich schreibe ich gerade daran. Ah. Weil das Konzept dahinter ist so groß, dass man das nicht in ein paar Zeilen vermitteln kann, weil es ist eh schon aberwitzig genug. Und dieses Konzept einer Rebellion gegen einen galaktischen Imperator mit energetischen Mitteln, also nicht mit Waffen, sondern mit spirituellen Mitteln, ist ein sehr großes Konzept. Und das in Worte zu fassen, braucht halt viele Seiten. Das hätte dieses Buch gesprengt. Abgesehen davon halten wir ziemlich den Deckel auf solchen neuen Geschichten, also solange nicht einige Sitzungspartner von sich aus auf diese Dinge gestoßen sind, sollte man nicht drüber reden. Und das ist jetzt auch erst langsam der Fall. Also seitdem ich dieses Buch konzipiert habe, bis jetzt sind ja anderthalb Jahre vergangen. Und seitdem haben sich eine ganze Reihe von Sitzungen eingestellt, die wiederum erhärten, was den Groll dieses Imperators aufgerufen hat. Wie gesagt, solange ich ein paar Leute unabhängig voneinander mit vergleichbaren Inhalten angekommen sind, sollte man da noch keine Schlüsse ziehen.
Jemand fragt, könnte man den Imperator als Luzifer sehen? Weil du schreibst auch von so Glitzerdingern, die dieser Imperator in sich trug, mit dem er dann andere verzauberte, die ihm dann folgten. Glitzerdinger, Luzifer, Lichtbringer. Ist da irgendwie eine Parallele?
Naja, der Imperator hat sowohl eine körperliche Erscheinung, er hat aber auch eine astrale Erscheinung als Lichtwesen. Und er war ein strahlender und brillanter und faszinierender Stern sozusagen, von dem viele fasziniert waren, auf den die Wesen geflogen sind. Es war nicht nur einer, der mit dem Stahlhammer um sich gehauen hat, wie der Odin, sondern der war einer, der Wesen anzog, in seinen Band zog, buchstäblich. Und diese Glitzerdinger sind einfach seine, wenn du so willst, seine mentale, energetisches Gefunkele. Das ist mehr nicht als das. Und was war deine zweite Frage eben?
Na, eigentlich, ob das identisch ist mit dieser Figur Luzifer.
Ach so, Luzifer, ja. Der Luzifer wird ja in der Bibel, der kommt ja nur sehr kurz, der kommt ja nur ein, zwei Mal vor. Und der ist ja eigentlich ein Lichtbringer. Und dieser Imperator ist kein Lichtbringer, sondern der ist einer, der anderen das Licht raubt, um selber mehr Macht zu haben.
Ja, okay. Ja, keine Ahnung, also so wie du jetzt Luzifer beschreibst, ist es eigentlich eine positive Figur.
So wie ich diesen astralen Imperator beschreibe, ist er eine faszinierende Figur, aber nicht positiv. Ja. Der Luzifer in der Bibel ist vom Wort her ein Lichtbringer.
Ja, das ist klar.
Wird aber als gefallener Engel beschrieben. Aber die Passage in der Bibel ist dermaßen kurz, guck's dir mal an, das gibt nicht viel her.
Aber es gibt da schon dann Parallelen zu diesen Dingen, die im Alten Testament beschrieben werden, die natürlich auch in Bhagavad Gita beschrieben werden, etc. und dem, was dann von den Mindwalkern beschrieben wurde, oder? Habt ihr die gefunden?
Ja, Parallelen gibt es da auf jeden Fall, aber das ist ein großes Wort. Auf was beziehst du dich?
Zum Beispiel, wo da beschrieben wird, wie die eigentlich in die Materie gingen, also wie die einfach immer dichter wurden. Du hast das auch kurz angesprochen, ja?
Ja.
Das hat mir dann irgendwie so ein bisschen an gefallene Engel oder so erinnert. Also die beschreiben dann auch, oder ich weiß es nicht, also irgendwo hat es da bei mir so ein bisschen Parallelen gegeben. Die beschreiben ja auch, wie sie quasi übertölpelt wurden und plötzlich haben sie sich mit dem Körper identifiziert und das wollten sie eigentlich gar nicht und dann waren sie da gefangen und so weiter. Hochfaszinierend.
Naja, dazu muss es ja schon mal Körper geben. Da sind wir ja recht spät in der Entwicklung. Und jeder, der hier auf der Erde inkarniert, der aus einem astralen Bereich kommt, der ist mit seinem Körper sehr unglücklich, weil das ist sehr beengend und damit hat er nicht gerechnet. Was du wohl meintest, ist, wie es überhaupt zur Entwicklung von Materie kommt. Und da scheint es so zu sein, wie ich eingangs beschrieben habe, dass zu Anfang alles hauchdünn war, also sozusagen mit dem menschlichen Auge nicht zu sehen. Und mit der Zeit durch Mechanismen, die wir kennen, sich immer mehr eindickte und dadurch immer mehr Interaktion auf immer solidere Weise möglich wurde, bis man halt heute mit Armen und Beinen in der Gegend rumläuft und mit den Augen guckt. Das ist eine ganz lange Entwicklung. Parallel dazu gibt es aber auch heute in astralen Bereichen hauchfeine Wesen, die rein telepathisch kommunizieren. Also wir in unserer Verdichtetheit auf dieser Erde sind ja nicht stellvertretend für alle anderen auch. Es gibt viele Ebenen gleichzeitig, heute auch.
Es gibt ein interessantes Buch von Ludwig Steiner, das nennt sich die Akasha-Chronik, und dort beschreibt er auch, also das ist ein faszinierendes Buch, auch wenn manche Passagen wirklich irre sind da drinnen, aber okay. Aber ich habe es gelesen und er beschreibt da etwas, das auch sehr ähnlich ist, eben wie dieses in den Protokollen beschriebene, immer sich mehr verdichten, ja, und dieses immer konkreter werden der Körper, in denen die Wesen dann sind und so weiter. Hast du dich schon mal mit Steiner beschäftigt und mit dem, was er über Atlantis und Lemuria schreibt, und siehst du da irgendwie Parallelen?
Im Rahmen meiner Buchrecherche habe ich das getan, also ich bin kein Steiner-Kenner.
Ich auch nicht, aber ich habe dann nur aus Neugierde mal dieses Buch gelesen, und da ist mir extrem aufgefallen, dass, also, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Akasha-Chronik, das ist ein Buch, das aus Artikeln, das in einer Zeitschrift namens Lucifer Gnosis erschienen ist, interessanterweise. Und da sind verschiedene Artikel erschienen, und das ist dann später als Buch herausgegeben worden, in den 20er Jahren, glaube ich. Herausgekam das kurz nach der Jahrhundertwende, also in der Hochzeit der Romantik. Unglaubliche Zeit. Und das muss sehr faszinierend gewesen sein damals, weil damals war das wirklich neu. Bei uns ist das ja irgendwie schon der x-te Aufguss, kann man sagen. Aber damals war das wirklich neu. Und interessanterweise eben jetzt diese Erlebnisse der Mindwalker, dann plötzlich starke Parallelen.
Na schau, der Steiner hat es von der Blavatsky, und die Blavatsky war mal in Indien. Und auf die Weise geriet das nach Europa. Und der Steiner verwendet ein Wort, um eine innere Schau, um ein Wort zu haben für eine innere Schau. Ob seine innere Schau und dieses Wort was miteinander zu tun haben, sei dahingestellt. Dass er in seiner seherischen Fähigkeit, die er ja zweifellos hatte, eine Entwicklung in der Vergangenheit erschaute, wo die Körper immer dichter wurden, die Identifikation mit Materie immer stärker wurde, da hat er zweifellos recht. Inwieweit das mit der Akasha-Chronik zu tun hat, da stellt sich die Frage. Ich meine, Akasha heißt Raum, heißt Äther, das ist die Übersetzung von Akasha. Und was das für eine Chronik sein soll, da hat noch keiner das letzte Wort dazu gesagt. Ich meine nur einfach sagen zu wollen, Steiner hat mit seiner Schau durchaus recht. Was das mit dem Wort Akasha-Chronik zu tun hat, sei dahingestellt.
Irgendwo im Buch kommt auch vor, also ich hoffe, dass wir da nicht wieder eine Diskrepanz haben, aber irgendwo kommt in meiner Erinnerung vor, dass die Akasha-Chronik und dieser seltsame Schirm in 20, 30 Kilometer Höhe irgendwo identisch seien.
Das ist meine Interpretation dieser Akasha-Chronik, denn der Akasha heißt ja Raum oder Äther. Und wenn man das auf den Raum um die Erde bezieht, im Größenordnung 30 Kilometer, dann ist es ungefähr so, wie eine Orange ein Fleisch hat und eine Haut hat, und dann hat sie ja diesen weißen Filz zwischen dem Fleisch und der orangenen Haut. Und dieser weiße Filz der Orange, das wäre diese mental-energetische Suppe, die aus nichts anderem besteht als liegen gelassenen traumatischen Ereignissen. Und wenn man die kontaktiert, bewusst, dann erschließen sich einem Bilder aus allen möglichen Gegenden und allen möglichen Zeiten. Und wenn man unbewusst damit in Verbindung tritt, dann fängt man an, sich auf sehr skurrile Weise zu benehmen, weil man traumatisiert diese Inhalte und weiß gar nicht, wie einem geschieht. Und manche Leute können halt in diese Schicht eindringen. Steiner konnte das offensichtlich. Und da gewisse Inhalte ablesen. Weil da ist eben alles chronologisch aufgezeichnet, was zumindest auf dieser Erde geschehen ist, seit jener Erdvernichtung und seit Anbeginn dieses Planeten, der aus einem wenn du so willst, holographischen Hauch entstand und dann mit der Zeit immer dichter wurde.
Ja, genau. Genau das beschreibt er eben. Und ja, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, also es kam jetzt nicht alles von Blavatsky oder damit wieder aus dem Osten oder aus dem Orient, aus Indien etc., sondern er hatte da ja auch wirklich eigene gnostische Einsichten und Erkenntnisse. Und
schon, ich meine das Wort Akasha.
Achso, ja, das schon.
Das kursierte damals natürlich, als Indien-Import, so, ja.
Ja, es gibt auch so ganz viele wirklich so Details, die ich sehr interessant fand. Ein Konzept, das ich das erste Mal in The Key von Whitley Strieber gelesen habe und das mich absolut fasziniert hat und das jetzt in deinem Buch auch wieder vorkam, das sind Geistwesen, also das ist so dieser Wesenskern. Ich verweise wieder auf die ersten beiden Sendungen. Also das ist wirklich unser Bewusstsein, das Ich, unser eigentliches Ich. Und dass diese Wesen dann nicht unbedingt an Körpern, also an biologischen Robotern, wenn man so möchte, andockt, sondern an tatsächlich technisch erschaffenen Robotern.
Ja.
Auch wieder Star Wars fällt mir da natürlich ein, aber ja.
Das könntest du, ich meine, wenn du als du selbst bist ja nicht der Körper, sondern der Betreiber des Körpers. Und wenn dieser Körper stirbt, dann geisterst du rum und hast einen Energiekörper, den du selbst herumsteuerst. Du selbst und der Energiekörper ist immer noch zweierlei. Aber diesen Energiekörper, den könntest du jetzt benutzen, dieser dir zur Verfügung stehende Energie, könntest du jetzt benutzen, um eine Maschine anzutreiben. Also du könntest dich sozusagen auf ein Fahrrad setzen, die Pedale treten und alle würden sich wundern, wieso dieses Fahrrad auf einmal anfängt zu laufen. Das wäre so eine Art von Psychokinese, die man als geistiges Wesen betreiben könnte. Und auf ähnlich kannst du einen dazu abrichten, mit entsprechender Gehirnwäsche und Programmierung einen Roboter zu bedienen. Das ist keine große Kunst.
Das heißt Gehirnwäsche, also ja, wirklich Gehirn gibt es da keins, das gewaschen werden kann?
Ja gut, Gehirn gibt es keins. Also du kannst die, nennen wir es mal lieber eine Identitätswäsche. Aha. Also du krempelst, also eine Identitätsumkrempelung, so wie du einen Handschuh umdrehen kannst. In der Form ist es zu verstehen. Gehirnwäsche ist natürlich falsch, wo es kein Gehirn gibt, da hast du recht.
Nein, ich will jetzt nicht auf Wörtern herumreiten, aber es ist irgendein Prozess, der jetzt aber nicht unbedingt ein technischer Prozess ist, sondern kann man sagen, psychologischer eigentlich?
Du fixierst jemanden in einem ihn gefangen haltenden, nennen wir es mal elektromagnetischen Feld. Das Wesen hat einen Energieanteil, du selbst hast einen Energieanteil, mit dem du kommunizierst. Und an diesem Energieanteil kann ich dich packen und ich kann dich fixieren in einem, nennen wir es mal, Käfigfeld und dann kann ich dir mächtige energetische Impulse zu setzen, denen du auszuweichen versuchst, dann darauf Bilder und Informationen setzen, sei dies, sei jenes, sei das Dritte und am Ende kommst du raus und bist ein modifiziertes Wesen. So funktioniert das. Genau dasselbe, was man bei der Gehirnwäsche auch macht, nur wird hier der Körper drangsaliert bei der Gehirnwäsche, wohingegen in etwas fortgeschritteneren Kulturen da drangsaliert man das Geistwesen selber.
Okay, das heißt, Traumatisierung ist immer Teil des Ganzen.
Traumatisierung im Sinne einer Gewaltanwendung, die zu einer Vernichtung führt und zu dieser Abwehr dieser Vernichtung, sowohl die Vernichtung braucht eine extreme Kraft, wie auch die Abwehr braucht eine extreme Kraft. Und was du in diesem Moment der drohenden Vernichtung dir denkst, um zu überleben, ist ziemlich genau das, was man dir aufdrückt. Und auf die Weise wirst du umgekrempelt.
Auch interessant.
Das ist auch in schwacher Form als sogenanntes Stockholm-Syndrom bekannt. Stockholm-Syndrom, der Ausdruck geht darauf zurück, dass in Stockholm einige Leute als Geiseln gehalten wurden, Zusammenhang mit einem Bankraub. Die waren halt 4 Tage lang in der Gewalt dieser Bankräuber und fingen dann im Laufe dieser 4 Tage an, mit den Bankräubern zu sympathisieren. Und wenn man da jetzt noch Gewalt draufsetzt und Drogen, dann hat man am Ende ein paar mehr Bankräuber quasi aus der Retorte gezaubert. So funktioniert eine Gehirnwäsche.
Und im Prinzip funktionierte das da dann genauso?
Ja, nur halt ohne Gehirn. Ja. Wichtig ist, dass du den Energieanteil eines Wesens mit solcher Kraft drangsalierst und einengst und er ist vergegenwärt, dass eben eine Vernichtungsangst entsteht und dann setzt man halt bestimmte Programme drauf, die der dann brav annimmt, um seine Existenz zu retten.
Jemand fragt, ob man heute nicht anrufen kann. Natürlich kann man heute anrufen, habe ich am Anfang, glaube ich, auch gesagt. Auf der Startseite findet sich das Skype-Symbol, da einfach draufklicken oder einfach den Benutzer CropFM, geschrieben wie die Sendung, anrufen, klingelt bei mir und wir sind gespannt auf eure Fragen. Eine Frage, die jetzt ja auch über den Chat reinkam, die ich interessant finde, ist, kann ein Geistwesen zerstört werden? Eine sehr wichtige Frage.
Genial, ja, absolut.
Und wir haben einen anderen? Nein, haben wir nicht. Okay, er hat es wieder überlegt.
Ein Geistwesen als der Bewusstseins, der abstrakte, immaterielle Bewusstseinspunkt, der er ist, kann nicht zerstört werden. Aber man kann ihn energetisch komprimieren bis zu einem Punkt, wo er dann vor lauter Abwehr und Verzweiflung nicht mehr er selbst ist. Aber man kann ihn nicht zerstören. Man kann ihn nur umkrempeln.
Interessant. Also Tom Campbell schreibt übrigens, dass das schon geht. Im äußersten Extremfall. Aber okay. Wenn ich ihn richtig verstehe.
Nein, das geht nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ein geistiges Wesen in seiner wahren Natur immateriell ist. Und du kannst etwas Immaterielles nicht zerstören.
Ja, es ist Information. Und Information kann man
Nein, löschen. Es ist nicht Information, es ist Bewusstsein. Das ist was anderes als Information. Bewusstsein ist zweierlei. Und das kannst du nicht zerstören.
Okay.
Und du kannst die Information verfremden. Darin besteht ja genau diese Identitätsverfremdung. Aber du kannst das Wesen als Wesen nicht zerstören. Das sage ich mit großer Gewissheit, weil wir haben viele, viele, viele Wesen, die solche Vernichtungsprozesse durchlebt haben, wieder zum Leben erweckt. Und das dauert viele, viele Stunden harter Arbeit. Und du glaubst gar nicht, was der Sitzungspartner dabei für Schmerzen und Elektroschocks und Schweiß und Tränen durchlebt. Denn alles das, was diesem Wesen zugefügt wurde, das erlebst du selbst in Sitzung. Das ist keine Freude. Und es dauert viele Stunden. Und am Ende hast du jemanden, der durch dieses ganze Jammertal nach erfolgtem Wiedererleben, dass er da wieder raus ist. Dass das geht, das haben wir mehr als einmal unter Beweis gestellt.
Und wir haben einen Anrufer, hallo?
Ja, hallo Tarek, Markus hier.
Servus Markus, was ist deine Frage?
Meine Frage, ja. Also ich persönlich, ich habe eine Idee, wie man das auch erklären könnte, ohne Reinkarnation mit reinzunehmen. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist Reinkarnation schon ein Teil von dem Mindwalking-Konzept.
Also würde ich schon so sehen.
Nein, das ist kein Teil des Mindwalking-Konzepts. Es ist ein Erlebnis, auf das Leute kommen unter Benutzung der Methode. Das ist nicht Teil des Konzepts.
Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist etwas, das in diesen Mindwalking-Sitzungen ständig reinspielt. Also das, was dort beschrieben wird, kann man nur erklären, wenn man eben Reinkarnation irgendwo ins Kalkül zieht, ja?
Ja. Das würde ich ein bisschen. Also ich hatte eine, die kann ich auch ganz kurz erklären, eine andere Erklärung dafür.
Ja, bitte.
Okay. Also es ist so, ich würde denken, dass ein Mensch Verletzungen haben kann, auch Verletzungen erben kann, also Verletzungen im Sinn von schmerzhaften Gefühlen, Traumata, wie auch immer, und wenn die Mutter das Gefühl nicht verarbeitet hat, während sie ein Kind oder auch der Vater im Mutterleib hat, dann kann ein Kind auch solche schmerzhaften Gefühle aufnehmen, bevor es eben auf der Erde dann quasi geboren wird. Das heißt, in der Zeit zwischen Befruchtung der Eizelle und der Geburt und natürlich auch danach noch, während das Kind halt noch kein stark genug entwickeltes Ich-Bewusstsein hat, kann es natürlich auch alle möglichen Gefühle, die von außen kommen, noch in sich aufnehmen.
Aber wie erklären sich dann konkrete Bilder aus fremden Welten, Raumschiffschlachten und solche Dinge?
Ja.
Wo kommen die her?
Also erstmal
Darf ich kurz was sagen zu dem Anrufer?
Ja, bitte.
Das stimmt ja, was er sagt. Also diese Übertragung von Bildern der Mutter auf das Kind und die Mutter hat wiederum Bilder auf sich hängen, die sie von ihrer Mutter hat. Also diese transgenerationalen Geschichten, die gibt's ja in der Tat. Aber das erklärt nicht, was du eben selbst sagtest, Tarek, das erklärt nicht diese Vielzahl von Geschichten, die weder Mutter noch Großmutter je erlebt haben.
Genau, also das alleine nicht. Und deswegen jetzt noch die Erweiterung, also die damit zusammenhängt. Aber, also das braucht als Begründung. Und zwar entstehen ja durch diese Verletzungen Öffnungen im Geistkörper von der Person, so würde ich das jetzt beschreiben, und wo Energie rausströmt, von der sich dann andere Wesen ernähren können, zum Beispiel. Und so kommt es dann dazu, dass ich, und für mich, also nach meinem persönlichen Glauben, das müssen andere nicht glauben, aber nach meinem persönlichen Glauben sind es dann eben andere verstorbene Wesen, Menschen in meinem Glauben, die sich dann eben mit dem Geistkörper der Person verbinden. Und dann kommt es zu einer Kopplung. Und je nachdem, wie stark diese Verbindung ist, kann es durchaus passieren, dass dieser Geist, der sich mit der Person verbunden hat, seine Erinnerungen auch an die Person überträgt oder übertragen kann.
Und naja, aber dann gibt es ja bereits einen Geist, der ohne Körper rumgeistet. Der inkarniert ja dann auch irgendwann. Also ich verstehe nicht, Markus, wieso das ein Argument gegen die Inkarnation sein soll, weil dieser herumgeisternde Geist inkarniert ja auch irgendwann wieder.
Nicht gegen die Inkarnation, sondern Reinkarnation. Inkarnation findet natürlich statt.
Der kommt irgendwo her.
Ja gut, also das führt jetzt zu weit, woher die Person kommt. Also ich glaube halt dran, dass wir als doppelte Seelenhälften, also als zwei Seelenhälften erschaffen werden, die dann jeweils eben inkarnieren. Und wenn sie sterben, dann wechseln sie in das Jenseits. Also in einfachen Worten, das ist jetzt nicht irgendwie ein abstrakter Ort, sondern einfach eine übergelagerte Dimensionalität oder Dimension, die eben mit dieser materiellen Dimension, die wir ohne weiteres wahrnehmen können, eben interagieren kann und auch überlagert ist. Und dann leben die ihr Leben im Geistigen normalerweise. Aber auf das Thema Reinkarnation möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr eingehen, sondern eher darum, wie man das erklären kann, ohne dass man Reinkarnation dazu braucht. Also für mich sind dann diese Geistwesen einfach nur verstorbene Menschen. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit Reinkarnation zu tun, außer du sagst jetzt, ja, woher kommen dann die Seelen, die dann inkarnieren? Und da sage ich halt, meine Erklärung wäre da, dass die eben zunächst mal komplett ein unbeschriebenes Blatt sind, sozusagen, auch am Anfang noch unbewusst und sich dann erst durch den Inkarnationsprozess das Ich-Bewusstsein entwickelt. Aber und dass diese Seelenhälften eben inkarnieren, basierend auf einer Art von ganz, was heißt primitiv, ist ja bestimmt nicht, aber auf eine Art Anziehung, aber die Eltern auf das Kind, während sie eben sich ein Kind wünschen oder auch wie auch immer, dann ausüben. Aber das führt jetzt zu weit, sondern und wenn man quasi, und ich glaube, das ist ja genau das, was der Mindwalking-Ansatz ist, um die Beeinflussung aufzuheben, dass man quasi also nach meiner Beschreibung jetzt diesen Geist dahin führt, dass er das Trauma, das quasi diese Anziehung zu der anderen Person verursacht, weil da oft auch dann dieselben Verletzungen da sind, dass die dann, sobald dieser Geist das Trauma durchlebt hat und damit einhergehend wird also je mehr der Geist quasi das Trauma durchlebt, desto mehr kann sich auch der irdische Mensch, der davon beeinflusst wird, auch dieses schmerzhafte Gefühl eben durchleben. Und natürlich kann es auch passieren, dass dieser, je nach wie stark die Verbindung ist, passieren, dass dieser irdische Mensch auch die Gefühle, die dann dieser Geist durchmacht, weil die sind ja verbunden und teilen sich vielleicht sogar den irdischen Körper bis zu einem gewissen Grad, dass die dann zusammen eben diese Erinnerung durchleben, genau. Und wenn die durchlebt ist, genau, und dieses, wie Sie es nennen, Moment, diese Urangst oder dieses Urerlebnis, wenn das durchlebt ist, dann, und wird das quasi, also das Emotionale habe ich jetzt noch nicht ganz so rausgehört, aber ich nehme mal schon an, dass es, oder habe ich eigentlich schon, also dass es ein hochemotionales Erlebnis auch ist, wo man diese ganzen Schmerzen dann nochmal durchlebt. Wenn man das alles rausgelassen hat, dann müsste sich ja die Verbindung lösen, weil da auch keine Anziehung mehr da ist und auch keine Öffnung unter Umständen auch im Körper von der Person als im Geistkörper. Das wäre meine Erklärung mit Geistern zu dem.
Wo ist da jetzt der substanzielle Unterschied? Ich verstehe es nicht. Und warum ist es so wichtig, dass da jetzt keine Reinkarnation vorkommt überhaupt? Also auf was willst du da jetzt eigentlich hinaus? Das verstehe ich nicht.
Gut. Im Prinzip, dass es auch eine Erklärung gibt, die ohne Reinkarnation auskommt.
Warum ist das wichtig? Oder
ja.
Ich meine, du beschreibst da Dinge, die sehr wohl davon ausgehen, dass es nicht körpergebundenes Bewusstsein gibt. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt bei der Reinkarnation. Und
ja,
was ist wo ist jetzt der springende Punkt? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Wieso ist der Knackpunkt
für eine Reinkarnation? Darf ich mal was sagen?
Bitte.
An beide. Markus, du stellst hier ein Gedankenmodell auf, um eine Erklärung zu geben. Dieses Modell kann man nur erhärten dadurch, dass man mit Leuten arbeitet, um zu gucken, ja, ob sie durch Anwendung dieses Modells zu mehr Glück und Freiheit kommen. Und der Unterschied zu deiner Darstellung ist, dass wir bei Mindwalking keine Erklärungen liefern. Wir fragen bei Mindwalking lediglich den Sitzungspartner, welche Bilder siehst du? Und diese Beschreibung der Bilder führt dazu, dass der Sitzungspartner sich selbst seine Welt nicht erklärt, sondern seine eigene Welt begreift und ihre Zusammenhänge. Es führt zur Erkenntnis. Das heißt, ich erkläre eigentlich nichts. Ich lege lediglich eine Methode vor und der Sitzungspartner findet seine eigene Erklärung für seine Umstände.
Okay.
Dass bei vielen tausend Leuten diese Erklärungen auf einmal zu einem allgemeinen Geschichtsbild werden, ist ein Nebenprodukt. Das Eigentliche ist, jeder erklärt seine Welt sich selbst. Hinterher stellt man fest, diese Erklärungen sind oft gleichlautend.
Und in diesem
was du machst, ist, du versuchst ein Erklärmodell hinzustellen. Das mache ich gar nicht. Ich frage einfach einen Menschen, der vor mir sitzt, welches Bild siehst du? Mit welchem Wesen in Kontakt bist du in Kontakt? Was sagt dieses Wesen dir? Mehr ist es ja gar nicht.
Es gab Anfang des 19. Oder 20. Jahrhunderts, also 1930, 40 rum müsste das gewesen sein, einen Psychiater mit seiner Ehefrau, Dr. Carl Wickland, und der hat auch ein Buch geschrieben, 30 Jahre unter den Toten, und der hat eben zusammen mit seiner Frau eben auch Menschen therapiert, und da gibt es auch Fälle, wo die sich dann an Dinge erinnern, also die Patienten sozusagen, die zu denen kommen, und dann eben stellt sich dann eben auch heraus, dass die Erinnerungen tatsächlich Erinnerungen von dem Geist sind, der an der Person dranhängt. Und ist auch ganz interessant, weil da die Geist eben auch beschreiben können, was die ganzen Abläufe sind, warum die sich mit der Person verbunden haben, zum Teil auch unbewusst und so weiter. Und,
ja. Aber ich meine, der Punkt ist, dass es quasi diese, ich meine, das ist ja interessant, dieses Übertragen dieser Erinnerungen. Ich glaube, Ulrich, du nennst das ja so quasi einen Download einer Mentaldatei. Also das kommt ja, das zeigt sich ja auch immer wieder in diesen Mindwalking-Sitzungen, dass solche Dinge passieren. Ne? Aber ich habe es noch immer nicht so ganz verstanden, Markus. Also nicht böse, ich versuche nur herauszufinden, worum es dir da jetzt geht. Ja? Aber der Unterschied, also jetzt, dass, dass aber dann diese Menschen, diese Geistwesen eben nur einmal inkarnieren. Und die Erinnerungen, die sie haben, sind vermeintliche Erinnerungen, die sie von woanders aufgeschnappt haben. Ist es das, kurz und bündig gesagt, oder lasse ich da jetzt was aus?
Also, nee, das kann man ganz einfach sagen, dass quasi die Erinnerung, die die Person, die mit diesem Wesen verbunden ist, oder mit die Beeinflussung durchmacht oder wie auch immer, dass diese Erinnerung eben von dem Geist stammt, der mit der Person verbunden ist und durchaus Erinnerungen dieses Geists an echte Erlebnisse und so weiter sein können und wahrscheinlich auch sind.
Ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, dass genau. Aber diese Erinnerung überträgt sich dann an diesen an diesen anderen Menschen, aber es ist nicht sein eigenes Erleben, sondern das eines anderen, das sich auf ihn überträgt.
Ja, und das, also das würde ich halt, aber kann ich nur theoretisch beantworten, würde ich halt sagen, aber schon auch aufgrund von eben Recherche, dass das davon abhängt, wie stark die beiden miteinander verbunden sind, je nachdem und wie stark mediumistisch die Person, die beeinflusst wird, eben auch ist und ja, wie sehr sie sich selbst auch bewusst ist, zu welchem Ausmaß das stattfinden kann.
Und in deinem Weltbild, sage ich jetzt einfach mal, kommt da Reinkarnation überhaupt nicht vor? Das heißt, jeder lebt nur einmal, oder wie?
Oder? In meinem Weltbild im Prinzip, ja, lebt jeder nur einmal. Und die, was ich noch sagen wollte zu dem Erinnerung, es ist ja so, dass ein Medium sich ja durchaus diesen Geistern gegenüber öffnen kann. Also, dass die Botschaften empfangen können, aber es können ja ganz verschiedene Arten von Botschaften sein. Und eine Art von so einer Botschaft kann durchaus auch so eine, so zumindest als in Form von einem Film oder wie auch immer, quasi die eine Erinnerung dieses Geist sein oder
naja, was der wie Geist gesagt, das ist was Ulrich so diese, oder bitte korrigiere mich Ulrich, wenn ich das falsch interpretiere, aber das ist sehr nah, erinnert mich an diese Downloads von Mentaldateien, von denen du sprichst.
Genau. Und ich, so sehr Markus glaubt, dass es nur ein Leben gäbe, muss ich einfach dagegen halten, dass ich niemanden, der mir gegenüber sitzend eine Erinnerung an ein vergangenes Leben hat, das absprechen darf. Und dann gibt es Leute, die mit einer solchen Klarheit, die über mehrere vergangene Leben Erinnerungen haben, genauso wie du, Markus, oder du, Tarek, weißt, was du letzte Woche gemacht hast und vor zwei Wochen gemacht hast, und dass auch die Erinnerungen sich bestätigen lassen, dadurch, dass man zu bestimmten Städten hingeht oder bestimmte Personen trifft, die aus der damaligen Zeit noch übrig sind und Belege anstellen. All diese Dinge gibt es ja, und das ist ja schon nicht eine reine Mindwalking-Geschichte, dieses Erinnern an die Vergangenheit. Man kann niemanden seinen Glauben nehmen, aber ich kann nicht aufgrund eines Glaubens einen Sitzungspartner in seinen Erinnerungen abwerten. Ich muss ihn das erinnern lassen, was ihm kommt. Das ist meine Aufgabe.
Natürlich, wie gesagt, es ist ja nur mein, also ich kann das schon auch für mich zumindest logisch ableiten, warum es Reinkarnation sehr wahrscheinlich nicht gibt. Aber ich habe ja gesagt, darauf möchte ich jetzt heute nicht eingehen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das was aufmachen will. Also komplett. Aber
ja, das wäre jetzt wirklich ein anderes Thema, aber ja.
Das ist nur eben meine Ansicht und ich will auch das nicht, sage ich mal, jemand, der jetzt diesen Glauben hat, der soll das glauben, ja klar. Also ich bin da kein, wie sagt man da?
Ich muss hier reingrätschen, tut mir leid, weil hier läuft was ganz, ganz scharf aus dem Ruder. Wir reden nicht von Glauben. Wenn du, Markus, sagst, ich war gestern bei Rewe einkaufen oder im Supermarkt einkaufen, dann glaubst du das nicht. Sondern du weißt, dass du gestern im Supermarkt einkaufen warst. Das ist kein Glaube.
Ja.
Du weißt mit größter Selbstverständlichkeit, was du gestern gemacht hast. Das ist ein Unterschied zwischen Glauben und Wissen.
Wenn die Geistkörper von zwei Wesen...
Und dieses Wissen herauszuarbeiten, das ist die große und harte Arbeit beim Mindwalking. Dass aus einer Ahnung oder einer gar abgewehrten Ahnung am Ende eine Gewissheit wird. Darum geht es ja überhaupt nur.
Jetzt nochmal, ich streite ja nicht ab, dass die Person die Erinnerung durchlebt. Das habe ich auch vorhin gesagt, dass ich das nicht abstreite, sondern...
Ja, das kannst du nicht abstreiten.
Du sagst, das sei nicht seine eigene, weil es gäbe ja nur ein Leben.
Genau, und die Person ist sich auch sicher, dass sie diese Erinnerung hat. Ich sage ja nur, dass aus meiner Ansicht nach diese Erinnerung meiner Ansicht nach nicht von dieser Person stammt.
Ja, okay, aber das wäre dann ungefähr halt gleich, wie dann müsstest du aber auch fast eingestehen, weil, wenn ich es richtig verstehe, Ulrich, dann sind es tatsächlich Erinnerungen, das muss man halt wirklich selbst erlebt haben, das habe ich noch nicht erlebt, du hast es wahrscheinlich natürlich schon erlebt, Ulrich, aber das sind einfach Erinnerungen, die tatsächlich so real sind, wie wenn ich sage, ja, ich bin gestern im Supermarkt gewesen und habe mir ein Eis gekauft. Ja? Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich der die 5 Euro hinhalte und so weiter und das Wechselgeld und dann wie mir der eine anrempelt beim Rausgehen und dann fällt es mir runter. Und das heißt, Markus, dann könnte es also auch sein, dass deine Erinnerung von dem, was vor einem Jahr passiert ist, keine reale Erinnerung ist, sondern dass du dir das nur einbildest.
Das stimmt. Das könnte man hier schließen.
Ja, also das.
Ja, man kann ja auch, also soweit ich weiß, kann man zumindest auch, oder gibt es Wege, die auch schon beschrieben wurden, wie man Leuten falsche Erinnerungen einpflanzt.
Ja, einpflanzen ist wieder was anderes, aber wenn du, das heißt, du, wenn du zum Beispiel irgendein Erlebnis aus deiner Kindheit, wo du mit dem Rad gestürzt bist, und du hast das wirklich vor dir, ja, also so ähnlich stelle ich mir jetzt diese Situationen vor, wo in Mindwalking-Sitzungen plötzlich ein vergangenes Leben da über einen hinüberfährt wie ein D-Zug. Du hast so eine Erinnerung und die könnte falsch sein. Obwohl es
falsch sein. Okay. Und die Wahrheit darüber, also ja, jetzt, wie findet man dann die Wahrheit raus?
Ja, überhaupt nicht mehr, ne?
Ja, wenn jemand dabei war, der dir das bestätigt, frag mal deine Mutter, ob du geboren worden bist, sie wird es dir bestätigen.
Ja, das könnte man machen, genau, aber manchmal ist das halt nicht möglich. Oder man entwickelt sich so weit weiter und ich sage jetzt nicht, dass das bei mir da falsch ist, aber generell, das weiß ich, naja, also auf jeden Fall kann man sich persönlich in Liebe weiterentwickeln und seinen geistigen Zustand so weit verbessern, dass man, wenn der Zustand hoch genug ist, sich zumindest bis zum gewissen Grad, wenn es nicht ganz die allerjüngsten Erinnerungen sind, wo man eben auch noch kein stark genug ausgeprägtes Ich hatte und auch nicht alles abspeichert, wie auch immer, dass man sich schon dann klar werden kann, was die eigentlichen Erinnerungen sind, die man selbst hat. Ja, wenn man seine Verletzungen heilt. Ja.
Aber genau das passiert ja in diesen Sitzungen.
Genau, richtig, genau. Ja. Und das hat ja auch der Sendungsgast gesagt, dass man sich immer mehr dem eigentlichen Ich, also dem, sag ich mal, unbeeinflussten Ich nähert. Glaube ich. Das wurde ja heute schon gesagt.
Ich glaube, so würde ich das auch interpretieren, oder? Also je mehr Akzeptanz man da aufbaut, desto näher kommt man eigentlich an sich selbst auch ran, ne?
Je mehr Müll du abwirfst, desto mehr bleibt das reine Licht übrig. So könnte man sagen, ja. Mhm.
Ja, genau. Ja.
Na gut. Ja, danke, Markus.
Okay. Ja. Okay. Also, vielen Dank.
Ja. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt haben wir auch jetzt gleich ein paar andere versucht anzurufen währenddessen. Vielleicht gehen wir noch bei Anruf. Also, das, was jetzt Markus gesagt hat, hat einige andere auch. Na, da ist schon der Nächste. Na, nehmen wir ihn rein. Hallo.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin der Jan, der letzte Woche schon angerufen hat.
Okay.
Und hallo. Ja, mir fällt, also ich habe das Bedürfnis, den Herrn Kramer beziehungsweise erstmal zu gratulieren für das, was er macht, weil ich glaube, er hilft tatsächlich vielen Menschen mit seiner Arbeit. Aber gleichzeitig möchte ich den Zuhörern und auch dem Herrn Kramer kurz mitteilen, was die, ja, ich sag mal, moderne Forscher in Griechenland heutzutage über diese Atlantis-Mythologie beziehungsweise Geschichte denken. Und zwar ist es so, dass alles an Informationen, was wir zum Thema Atlantis haben, natürlich von Platon haben. Und da gibt es halt eben diese Geschichte bei Timaeus und Kritias, wo er von Solon diese Informationen bekommen hat, dass die Ägypter diese Infos haben. Und dort wird eigentlich ziemlich konkret in Platons Schriften beschrieben, dass es einen Krieg gegeben hat, der in quasi 10.000 Jahren vor Platons Zeit passiert ist und der zwischen den alten Athenern gewesen ist und den Atlantern. Das Interessante ist an dieser Geschichte, er beschreibt ja ganz klar, dass es ein Krieg zwischen den alten Athenern und den Atlantern gewesen ist. Wobei die Athener eine Allegorie für die damals hellenische Kultur gewesen ist, die im Mittelmeerraum vor der Sintflut, also bevor das Mittelmeer quasi ein Meer gewesen ist, gelebt hat. Sowohl die Athener, die sogenannten, als auch die Atlanter hatten das gleiche Pantheon, die gleiche Sprache, nur dass die Atlanter die kronischen Götter verehrt haben und nicht die 12 Götter des Olymps. Die kronischen Götter waren eher negativ, also waren eher quasi, ja, sag ich mal, destruktiv, ja. Und das ist, also der Punkt ist, dass die Geschichte mit der interstellaren Geschichte, also das mit diesem Weltraumding, zwar in den indischen Epen beschrieben wurde, aber bei den modernen neomythologischen griechischen Forschern, ich nenne das mal so, weil das ist alles nicht nachweisbar, gar nicht so sehr zutrifft.
Ja, aber der Punkt ist jetzt, dass es eben in diesen Sitzungen rauskam und man...
Richtig,
korrigiere mich, aber das Nächste, das euch da jetzt aufgefallen ist, was da jetzt irgendwie dazu passt, waren eben diese Geschichten von Atlantis etc.
Ich habe nicht alles geschrieben, was zu Platon zu schreiben wäre. Also denn der Einwand, der Beitrag von Jan, der ist da durchaus wertvoll. Nur es gibt dermaßen viele Beschreibungen von Schlachten und Weltschlachten und der eine gegen den anderen, die alle zu ganz verschiedenen Zeitpunkten angegeben werden. Also das aufzulisten wäre sehr mühsam für den Leser. Deswegen habe ich mich damit begnügt zu sagen, immer wieder taucht sowas auf, auch in Mindwalking-Sitzungen. Und in Mindwalking-Sitzungen kriegen wir halt ein ziemlich abgerundetes und sich immer weiter abrundendes Bild von diesen Ereignissen. Dass jeder ein Fitzelchen davon erahnt hat in dieser und jener Kultur, das sei nicht in Abrede gestellt, ganz klar.
Naja, es geht darum, dass es da wohl tatsächlich eine Vor-Sintflut-Kultur gegeben hat, die letzten Kinder dieser Kultur sind halt die antiken Griechen, die Ägypter, vielleicht auch die Inder und die griechischen Autoren, die sind natürlich auch immer sehr patriotisch orientiert und für die ist alles Griechenland gewesen, alles Hellas gewesen, ja. Da bin ich nicht immer so einer Meinung.
Ich meine, du sprichst hier was Wichtiges an, Jan, nämlich wie verlässlich ist die Quelle, wie gut haben die geforscht, auf was berufen die sich? Versuchen die eine PR zu machen für sich und ihr Land oder wollen die ihre Doktorarbeit unter Dach und Fach kriegen, was ist ihr Motiv? All diese Dinge muss man fragen, wenn man sich sowas anschaut. Das ist sehr mühsam.
Ja, sprich mal mit einem, ich bin halber Iraki, sprich mal mit einem Iraker. Natürlich geht alles auf die Sumerer und alles auf Babylon zurück.
Richtig, und das machen die Hellenen genauso.
Ja, eben, daher, es ist alles schwierig. Also ich bin da schon irgendwo... Ich verstehe das sehr gut, was also Ulrich da jetzt sagt, dass in diesem Buch und auch in diesen Sitzungen wird nicht interpretiert. Du schreibst das ja auch einmal und das möchte ich da jetzt irgendwie einbringen. Der Mindwalking, der Sitzungsleiter, dessen Aufgabe ist es jetzt nicht, die zu beurteilen, wie realistisch oder unrealistisch das jetzt ist, was der Sitzungspartner da jetzt beschreibt. Der Sitzungspartner durchlebt was mit einer Intensität, die so stark ist, dass es für ihn oft lebensverändernd ist und beschreibt eben Dinge, so wie er sie eben in dem Moment wahrnimmt. Ja, auch das kann ja ungenau sein, verfälscht oder er lässt Dinge aus oder auch in der Kommunikation geht was unter oder wenn es dann festgehalten wird oder geht da wieder was unter. Also Kommunikation ist einfach ein stille Postspiel. Aber im Endeffekt geht es da jetzt nicht so darum, das jetzt zu beurteilen und irgendwie in eine klassische Geschichtsschreibung einzuordnen, sondern man nimmt das halt mal auf, haltet das fest, protokolliert es und schaut dann, wo könnte das dazu passen. Also das ist zumindest...
Das hast du gut dargestellt, Tarek, um es nochmal ganz schnell auf den Punkt zu bringen. Wenn du ein Bild bekommst davon, dass du in Kanada von einem Grizzlybären zerfleischt wirst. Und du kommst zu mir und sagst, du hast einen Job in Kanada. Die Firma hat dich nach Kanada geschickt, aber du kannst dich nach Kanada während der Grizzlies. Du kannst diesen Job nicht annehmen, das wäre ein Traumjob. Also hast du auf einmal einen Konflikt. Also musst du schauen, wieso habe ich diese Bärenangst. Also kommst du in eine Sitzung. Also kriegst du ein Bild von einem Grizzlybären, der dich zerfleischt. Und du kriegst das live mit in den letzten Details. Es schaudert dich, du hast Schmerzen am Körper, du windest dich im Stuhl, du durchlebst, was einer erduldet, wenn er von einem Grizzly gefressen wird. Und hinterher ist deine christliche Angst los. So. Was hier real ist, ist das Bild einer christlichen Attacke. Ob jemals jemand an der Stelle von einem Christli gefressen wurde, das wissen wir beide nicht. Aber wir haben die Macht eines Bildes entschärft, das dir auf dem Pelz saß und dich negativ beeinflusst. So. Wenn jetzt genügend Leute davon erzählen, dass sie in Kanada von Grizzlies gefressen wurden, dann kann man mit Fug und Recht davon ausgehen, dass es ein Land namens Kanada geben muss, wo es Grizzlies gibt, die Leute fressen. Das ist ungefähr der Zugang, den wir haben.
Darf ich dazu was sagen? Beziehungsweise ich habe ja eine konkrete Frage auch an den Herrn Kramer.
Bitte.
Ja. Und zwar, also erstmal, ich habe selber außerkörperliche Erfahrungen gemacht, wo ich die Reptiloiden erlebt habe. Also ich hatte irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich ist auch das erste Mal, dass ich öffentlich darüber rede. Da bin ich in die Tiefen der unserer Erde gegangen, da habe ich tatsächlich diese Wesen gesehen. Das war also komplett ohne irgendwelche Drogen induziert oder so. Wieso ich das hatte, keine Ahnung. Das war kurz, also es war eine Einschlafphase. Das war so eine klassische außerkörperliche Erfahrung. Aber meine Frage, die ich habe, ist an den Herrn Kramer. Was denkt er denn darüber? Weil Plato beschreibt ja in Timaeus und Critias tatsächlich, dass es diesen Krieg mit den alten Athenern gegeben hat. Also die Atlanter haben mit den Athenern ja diesen Krieg geführt, also die alten Hellenen vor Platos Zeit, also Antiken. Und was mich halt da interessiert an der Sache ist, ob in den Mindwalking-Sitzungen sowas in der Richtung aufgekommen ist, ob Menschen sowas berichtet haben. Weil Plato auch sehr detailliert natürlich das ganze atlantische System beschreibt, mit deren Pantheon, er beschreibt auch, die Sprache soll gleich gewesen sein wie bei den alten Hellenen, also alten Athenern vor seiner Zeit, ja. Und mich interessiert, ob es da irgendwelche Analogien gibt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein sehr, also übrigens, nochmal das mit den Reptus habe ich nur so erwähnt, jetzt weil das gerade zum Thema gepasst hat.
Die Analogien gibt es nicht. Und man darf auch eins nicht vergessen, Plato war ein großer Fabulierer. Das war damals üblich. Was wir von Sokrates wissen, ist das, was Platon geschrieben hat. Und Platon war ein großer Fabulierer. Man hat damals nicht so diese wissenschaftliche, Stringenz und Enge gehabt, die heute an der Tagesordnung ist. Man durfte damals fabulieren. Und das schreibe ich ja auch in meinem Atlantis-Buch. Was an der Geschichte mit Solon und den ägyptischen Quellen dran ist, das lässt sich überhaupt nicht verifizieren. Von daher sein Wort in Gottes Ohr. Ich kann nicht darüber rechten. Nur in Sitzung, ja, um deine Frage zu beantworten, hat sich diesbezüglich keine Parallele gezeigt.
Okay, aber in dem Kontext ist ja auch interessant, dass Geologen dann später, also Platon hat da so das angedeutet, dass es eine Landmasse gegeben hat im Mittelmeer und Geologen haben dann später nachgewiesen, dass es tatsächlich mal das Mittelmeer trocken gewesen ist. Und,
ja, sicher. Aber die Atlantis wird im Atlantik angesiedelt und nicht
im Mittelmeer. Genau. Aber dieses Atlantis, von dem wir da sprechen, ist ja sowieso ein ganz anderes, weil das erstreckte sich nach diesen Berichten jetzt über drei Planeten. Also ist das alles irgendwie so ein bisschen hinfällig. Was mich viel mehr interessiert, Janis, ist, Du sagst, du hast also auch selbst wirklich Kontakt gehabt. Also mich interessieren Erlebnisse, die Leute gehabt haben, immer viel mehr als irgendwas, was irgendwer mal irgendwann geschrieben hat, aus einem Grund, den wir sowieso nicht mehr wissen. Du hast also auch diese direkten Erfahrungen mit Reptiloiden gemacht. In diesem Buch von Ulrich, oh Gott, wird ja beschrieben, dass die quasi sich verändert haben, einen Veränderungsprozess durchgemacht haben. Kannst du das irgendwie bestätigen?
Ja, absolut. Also
Moment, was meinst du mit Veränderungsprozess, Tarek? Was meinst du mit Veränderung?
Einen Erkenntnisprozess, dass sie eben von ihren Evil Ways, die sie da verfolgen, indem sie Menschen, die Menschheit quälen und sich davon ernähren, ablassen und du beschreibst es ja und dann irgendwie ihre...
Das ist das Ergebnis individueller Sitzungen. Mhm. Und das ist das Ergebnis bei einzelnen Individuen, die sich zufällig in Sitzungen als Sitzungspartner einstellten.
Also
das führte zu einer allgemeinen Demoralisierung der Exoszene insgesamt, die weit weniger blutrünstig ist, als es früher war, weil einfach zu viele Führungspersonen rausgenommen wurden. Also ist die Veränderung die, dass da weniger blutrünstiger Kampfgeist gegeben ist, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.
Das meine ich mit Erkenntnis.
Veränderung.
Das meine ich jetzt mit Erkenntnisprozess gemeint. Ja, okay.
Gut, alles klar.
Aber das kann ich bestätigen tatsächlich. Also ich bin ja jetzt quasi anonym, ich kenne nur meinen Vornamen preisgegeben, deswegen kann ich ein bisschen darüber erzählen, wenn das genehm ist. Und zwar, ich habe erlebt, dass es in der tiefen Erde, sag ich mal, also es gibt so eine Art Katakomben, hohle Erde habe ich nicht gesehen, aber ich habe so eine Art Katakomben in dieser Astralreise erlebt. Und dort waren tatsächlich Hybride zu sehen, also zwischen Reptiloiden und Menschen. Also ich bin da so quasi, mein Seelenanteil ist dorthin gewandert. Und ich habe tatsächlich hybridartige Wesen gesehen, die eine sehr eigentlich positive, also sehr, eigentlich sehr menschenähnliche Lebenskultur hatten. Ich habe da eine Bar gesehen, ich habe da also auch so Hangars mit Raumschiffen erlebt. Aber die haben mich alle wahrgenommen. Die waren, also es wäre jetzt für eine ganze Sendung die Geschichte, weil das war so heftig eigentlich, was ich da erlebt habe. Vielleicht, also das ist wirklich eine sehr, sehr, aber ich möchte mich nur auf das Thema Evil, also Bösartigkeit beziehen. Das Einzige, was böse war, war das Wesen, was mich danach verfolgt hat. Ich habe ungefähr 10 Sekunden ein Wesen in meinem Wohnzimmer damals, wo ich geschlafen habe. Ich habe komischerweise an dem Tag bin ich eingeschlafen auf der Couch. Und dort habe ich dann quasi 10 Sekunden so ein Wesen gesehen in der Aufwachphase. Das hat sich dematerialisiert. Also erstmal habe ich ein Skelett gesehen und dann das Wesen selber. Und das war ein reines Reptil. Aber in diesen Katakomben unten habe ich eher so hybridartige Wesen gesehen. Ich gehe davon aus, es muss mehrere Spezies geben. Und ich habe nichts Böses dort erlebt. Keine kleinen Kinder, die gegessen werden oder sowas. Ja, also das habe ich alles nicht. Also das kam mir alles eher so wie bei Star Trek vor, muss ich sagen. Nur dieses Wesen, was mich dann verfolgt hat, also quasi in dieser Dimension, das hat mich sehr erschreckt, muss ich sagen. Weil das sah einfach, sowas kann ich mir, also das hatte ich auch nur einmal in meinem Leben, ich weiß auch nicht, wieso ich das hatte. Das klingt jetzt so verrückt, ich weiß, aber wäre ich nicht anonym hier, hätte ich das auch nicht erzählt, glaube ich.
Okay, ja, danke, interessant. Ulrich?
Du solltest das vielleicht mal verifizieren lassen, Jan, in einer Mindwalking-Sitzung. Weil da ist möglicherweise, es steckt da noch viel mehr drin und einiges davon ist verfremdet und so weiter. Jedenfalls hast du da irgendeinen Kontakt gehabt. Ob das letzte Wort zu dieser Story ist, das kriegt man nur raus, indem man sich im Dialog mit jemand ganz genau anguckt.
Also die Wurzeln dessen sind entstanden vor circa 20 Jahren. Da hatte ich die erste Astralreise, die auch wirklich komplett ohne Alkohol, Drogen oder sonst was induziert war, gehabt. Und da ging es mehr in Richtung Zeitreisen und so Matrix-Geschichte. Ja, also das hängt wohl irgendwie alles zusammen. Und ich habe da auch sehr, sehr viel geforscht. Und ich habe auch mein eigenes Bild von der Welt, sage ich einmal. Und Mindwalking ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Muss ich mal drüber nachdenken.
Probier es einfach mal.
Tarek, ein letztes Wort hier. Was ich faszinierend finde, da bringt mich Jan jetzt drauf, wie dünn diese Schicht ist, die einen zivilisierten Mitteleuropäer trennt von diesen tiefen inneren Erfahrungen. Also der Jan hat da jetzt eigene Erfahrungen gemacht, ohne irgendwelche Hilfsmittel. was ja eben beweist, wie dünn diese Wand ist zwischen der, nennen wir es mal, bürgerlichen Welt und dieser anderen Welt. Und das hat mich bei Mindwalking immer erstaunt, mit welcher Leichtigkeit die Leute in solche absonderlichen Welten hineinplumpsen, nachdem sie die Leiden der gegenwärtigen Biografie einigermaßen abgeräumt haben. Es ist auf einmal freies Spielfeld, da reinzugehen. Ich finde das faszinierend eben, weil ohne Hypnose, ohne Drogen, ohne irgendwas, wir sind gar nicht so weit weg davon.
Nein, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine reine Sache des Bewusstseins, der Meditation. Und was ich den Leuten vielleicht mitgeben möchte, den Zuhörern, ist, dass sie keine Angst haben sollen, weil ich vermute, dass diese Wesen tatsächlich Dualität auch leben wie wir. Also es gibt Gute und Böse, ja, das ist genau wie bei den Menschen. Es gibt ja auch eine kleine Minderheit von Menschen, die extrem böse sind und ganz schlimme Dinge tun.
Aber es gibt auch eine kleine Minderheit, die gut sind.
Ja, ich würde sagen, die meisten sind gut, weit über den Durchschnitt der menschlichen, der Menschheit sind positive Wesen. Aber so ähnlich sehe ich das bei diesen Wesenheiten auch. Da muss es auch verschiedene Kasten, verschiedene Arten geben. Die einen sind gut, die anderen. Und das, ich glaube, das Hauptthema, wieso die sich nicht zeigen, ist, weil sie so andersartig aussehen. Damit würden wir in der jetzigen Bewusstseinsphase nicht klarkommen. Das heißt, also wenn du jetzt so eine Art humanoides Reptil siehst oder so einen nordischen Außerirdischen, der einfach 2 Meter groß ist, wo die Frauen 1,90 Meter groß sind, damit würden wir einfach in der jetzigen Bewusstseinsebene gar nicht drauf klarkommen. Aber ich glaube,
also 1,90 Meter große Frauen braucht man nur nach Schweden fahren. Also das würde jetzt niemanden so von den Socken hauen.
Aber okay. Ja. Aber die haben größere Augen, die haben einfach mentale Fähigkeiten, die nicht auf unserer Höhe sind.
Ja, okay, da wird es dann natürlich schon wieder interessant, wenn das so ist, ja.
Aber Angst haben, finde ich, ist der verkehrte Weg. Was ich auch da erlebt habe, ich hatte auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen mit Christusbewusstsein zu erklären sind, vielleicht, ja, mit dieser Liebe und so, die im Universum ist. Also ich glaube nicht, dass man davor Angst haben sollte. Wer davor Angst hat, macht da was falsch. Dann ist man eher in der Dunkelheit mit seinen Gedanken und man sollte sich dann mehr ins Positive, ins Licht bewegen. Das klingt jetzt extrem esoterisch, ich weiß, aber
Naja, bin ich ganz bei dir, Angst ist nie sehr zielführend. Ja. Ja, auf jeden Fall, danke, äußerst gerne. Interessante Einblicke.
Ja, vielleicht können wir irgendwann mal darüber reden.
Ja, sehr gern. Beim nächsten Mal übrigens Lagerfeuer, vielleicht magst du das ein bisschen weiter ausführen. Das wäre super interessant, finde ich.
Denk mal drüber nach.
Alles klar.
Hab ja noch 2 Wochen.
Gut.
Danke sehr.
Ciao.
Tschüss.
Jemand hat auch schon jetzt mehrfach, ich weiß nicht warum, es ist für jemanden sehr wichtig, für Jana im Chat ist es sehr wichtig, passt auch irgendwie zum Anrufer gerade, der hat einen sehr ähnlichen Namen. Hatte Phaeton Monde?
Keine Ahnung.
Kam nie was in den Sitzungen?
Nein, so wird es ja nicht beschrieben. Es ist, wenn du ein Erlebnis aus dem Wenn du ein Erlebnis aus dem Koreakrieg oder aus dem Vietnamkrieg am Wickel hast und dann kriegst du dieses Erlebnis beschrieben, die Frage, gab es in Vietnam einen Mond, ist so neben der Spur, also da denkt keiner dran.
Okay, ja, stimmt.
Die Perspektive ist ja immer die, dass man in irgendeiner Verteidigungssituation ist und dann guckt man nicht so in die Weite. Von daher kann ich da gar nichts dazu sagen.
Also es geht ja meistens um die Leute kommen ja nicht zu dir, weil also es geht ja sehr oft um ein dramatisches Erlebnis. Das heißt, die Dinge, die sich dann da irgendwie dran anknüpfen, sind auch sehr dramatisch. Und wie du halt
und
sagst,
dann, du hast einen entsprechenden Tunnelblick und weißt dann nicht rundum, wie schön die Landschaft ist. Also von daher kommt es.
Ja, macht Sinn, ja. Jemand anderes fragt, kennt Ulrich die Arbeit von Andreas Winter?
Nein, kenne ich nicht.
Okay, weil er nutzt da irgendwie beides, Mindwalking und Wintercoaching und die Ergebnisse sind gleich. Was sehr dafür spricht, dass er...
Ich kenne Andreas Winter nicht und wenn er Mindwalking benutzt, dann benutzt er vielleicht den Namen, aber er hat keine
Ahnung. Nein, er benutzt nicht Mindwalking. Dieserjenige, der im Chat schreibt, schreibt, er verwendet Mindwalking und das Wintercoaching und die Ergebnisse aus diesen beiden Techniken seien gleich.
Na gut, er kann Mindwalking in meinem Sinne nicht verwenden, weil er hat kein Training. Er ist kein lizenzierter Mindwalking-Trainer, der Herr Winter.
Nein, und noch einmal, er hat nicht geschrieben, dass der Herr Winter Mindwalking macht. Der Gast hat geschrieben im Chat, dass er Mindwalking verwendet und daneben die Technik von Herrn Winter.
Ach so, der Gast
verwendet Mindwalking. Ja, der Chat-Teilnehmer verwendet eben beides und sieht da Parallelen in den Ergebnissen, was ich interessant finde.
Okay, es würde mich nicht wundern.
Ja, mich auch.
Weil, letztlich ist, ob ich nun in eine bestimmte Form von Tiefenmeditation gehe oder ob ich Mindwalking mache oder ob ich eine Hypnotherapie mache, ich meine, irgendwo kommen dieselben Sachen vor. Die Frage ist einfach, werden sie bis zu Ende durchgestanden, werden sie positiv gelöst oder bleibt es bei der Sensation? Ich meine, in der Regressionstherapie kommt man auch auf die unglaublichsten Dinge. Aber es wird nicht immer alles bis zu einem Verdauungspunkt, sagen wir mal, verfolgt, sondern oft bleibt es bei kurzen Eindrücken. Aber die Eindrücke sind durchaus vergleichbar.
Genau, das ist ja irgendwie so auch das Wesentliche an dieser Mindwalking-Technik, dass das wirklich so lang verfolgt wird, bis eine Auflösung passiert. Das kann sich natürlich über Jahre ziehen, da können dann große Pausen zwischen den Sitzungen sein, aber letztlich ist das Ziel wirklich, dass man wirklich zu diesem Urerlebnis vorstoßt oder zu dieser ursprünglichen Traumatisierung, die dann überraschend weit und in überraschend fremdartigen Umgebungen vielleicht passiert ist und diese dann auflöst, sprich, dass der Klient das dann oder der Sitzungspartner das dann akzeptieren kann. Ne?
So ist es nicht, Tarek. Du hast in jeder Sitzung, in jeder Sitzungsreihe von 10, 12, 15 Stunden hast du ein oder mehrere Urerlebnisse. Und dann kommst du ein paar Jahre später mit einem neuen Thema daher und dazu gibt es weitere Urerlebnisse, weil jede persönliche Begrenzung beruht auf irgendeiner Traumatisierung, die du selbst erlebt hast oder ein anderer und du hast dies runtergeladen und diese Urerlebnisse kann man alle finden. Es gibt also ganz, ganz viele an der Zahl. Ich möchte ein Sitzungsbeispiel nennen. Es sind nur ein paar Sätze. Ich hatte neulich jemanden, der hatte Gewitterangst. Diese Gewitterangst hing und die war für ihn hochdramatisch. Der hat ihm das Leben kaputt gemacht. Er konnte dann nicht mehr Auto fahren, er konnte nicht mehr aus dem Haus gehen, er war nicht mehr berufsfähig, also es war extrem. Also musste er was drum tun. Diese Gewitterangst ging zurück erstens auf ein Erlebnis seines Großvaters, der im Zweiten Weltkrieg als Flieger abgeschossen wurde und die Maschine schoss von oben und das Krachen des Maschinengewehrfeuers von oben runter war das, was sich heute als Gewitterangst niederschlägt. Dann hatten wir die Großmutter im Luftschutzkeller bei 3 Einsätzen in Leipzig und beim dritten Mal ist sie verschütt gegangen. Unter den zusammenbrechenden Häusern, wurde zwar gerettet, aber natürlich traumatisiert. Auch hier wieder von oben runter Blitz und Donner. Und dann hatten wir als letztes eine planetarische Zerstörung. Es kommen Raumschiffe, Bomben werden geworfen und damit sind wir bei der Erdvernichtungskatastrophe. Das alles in 12 Stunden.
Okay.
3 Urerlebnisse von 3 verschiedenen Personen, inklusive Sitzungspartner.
Ja, okay, das heißt aber im Endeffekt, man führt das dann eben zurück, bis sich das eben wirklich auflöst. Also ich nehme an, dieses dritte Erlebnis der Erdvernichtung.
Die Gewitterangst war dann weg, aber die hing an 3 verschiedenen Urerlebnissen.
Ja, aber das ist eben der Unterschied, dass die also dann wirklich bearbeitet und aufgelöst werden und nicht irgendwie dann.
Ja, richtig.
Also, du beschreibst im Buch Mindwalking ja dann auch, das ist auch interessant, dass dann oft bei so Regressionssitzungen oder Sitzungen, wo man also frühere Leben sich anschaut, Menschen dann fälschlicherweise der Meinung sind, sie seien zum Beispiel ein Täter oder sie seien ein Opfer, aber in Wirklichkeit haben die dann nur die Position gewechselt. Also das beschreibst du alles recht detailliert in deinem Buch und auch in der ersten beiden Sendungen empfehle ich wieder, sich diese anzuhören. Das ist ja sehr spannend. Also man kann da ja dann, wenn man das nicht sauber macht, mit einem völlig falschen Eindruck durch die Gegend laufen. Also du hattest ja auch schon Fälle, wo Menschen zu dir kamen und dann in einer Mindwalking-Sitzung kam man dann drauf, dass irgendwas, was sie vorher in einer Reinkarnationssitzung vermeintlich erfahren hatten, nicht die ganze Wahrheit war, sondern dass sie ja, dass da ein Positionswechsel stattgefunden hat und man sich dann zum Beispiel mit dem Täter identifiziert hat von einer bestimmten Szene.
Ganz richtig.
Ja. Höchst spannend. Also jetzt unabhängig davon, was man jetzt, ob man jetzt glaubt, dass es Reinkarnationen gibt oder nicht oder bla oder hin und her. Das Interessante für mich daran ist halt wirklich, dass es ja funktioniert. Also das ist ja auch für dich, also neben diesen vielen Parallelen, die sich in den Geschichten zeigen, und auf eine möchte ich jetzt dann noch kurz eingehen auf jeden Fall, ist es ja auch die Tatsache, dass das tatsächlich in der Realität verankert sein muss, weil sich eine Verbesserung ergibt etc., wie ja eh schon jetzt ein paar Mal gesagt in dieser Sendung. Und man daher...
Was? Ja?
Und man daher die Bilder, die da hochkommen, auch wenn es fantastische Dinge sind, die an Star Wars erinnern, nicht einfach so, ja, quasi ablehnen kann oder als Hirngespinste abtun kann, weil dann muss man halt wirklich erklären, woher kommt die große Erleichterung, wenn man sich dessen bewusst wird und warum sehen andere wirklich sehr kompatible Dinge. Ja. Mag es natürlich auch interessante alternative Erklärungen geben und vielleicht ruft ja noch wer an, der eine hat, aber das ist auf jeden Fall spannend. Und eine dieser Parallelen und ja?
Sprich weiter.
Eine dieser Parallelen, die mir aufgefallen ist, die ich sehr interessant fand, Scientology wurde heute ja schon erwähnt, und es gibt dann wirklich in Sitzungen, da kommt vor, dass diese Gruppe, dass die von einem System, das nennt sich Markab, kommen. Und also die Markabianer, könnte man sagen, ne?
Ja, das ist...
Und
das
Magba... Ist interessanterweise ein anderer.
Ja, das hat mich auch gewundert. Mhm.
Ja, und das ist jetzt wirklich derselbe Name, der, also ich habe in den 90ern ja alles Mögliche mir reingezogen aus dem Internet, unter anderem die Freie Zone. Ja. Sagt ihr das was, die Freie Zone?
Ja, natürlich, das sind die Scientologen, die außerhalb der Kirche verbotenerweise weitermachen.
Genau, die haben einfach... in den 90ern die Dinge, die man erst als, ich weiß nicht in welcher Stufe und nachdem er, ich weiß nicht wie viele Millionen an Scientology überwiesen hat, erfährt, durch Audits, die eben auch mit so Hautwiderstandsmessungen arbeiten, wie auch immer jetzt da die Parallelen sind, aber das Interessante beziehungsweise in der Mythologie von L. Ron Hubbard, da kommt tatsächlich wortwörtlich auch das Wort Markab und Markabianer vor. Und in deinen Sitzungen jetzt auch. Und okay, entweder die haben, das waren jetzt alles irgendwie Scientologen, oder die haben das auch irgendwann einmal gelesen und dann unbewusst sich wieder dran erinnert, oder ja, sie erinnern sich halt an dasselbe.
Mir ist diese Ähnlichkeit mit ähnlicher Verblüffung aufgefallen, weil ich weiß wohl, dass die Scientologen oder Hubbard von einem Markab spricht, von einem Stern oder Planeten Markab spricht. Und als dann ein Sitzungspartner spontan daherkam mit, glaube Markab war es, da dachte ich, na nun, das ist ja schon seltsam. Ich hatte eine ganze Reihe von ausgestiegenen Scientologen als Sitzungspartner. Und ich habe dadurch erfahren, dass die auf einer, zumindest am Anfang auch, auf einer großen Erforschung einer ihnen unbekannten Welt waren. Und ganz am Anfang heißt, bevor das kodifiziert war und zu einer großen Verkaufsnummer wurde. Also da gab es auch eine ehrliche Bemühtheit um ein Ringen um Wahrheit und so weiter und eine Auseinandersetzung mit feindlichen Mächten. das konnte ich diesen Berichten entnehmen. Was dann später daraus geworden ist, ist absolut entsetzlich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Anfänge schienen mir ganz ehrlich zu sein.
Ja, aber also L. Ron Hubbard ist ja schon eine interessante Figur auch. Ne? Also
das ist er in der Tat.
Eine schaurige Figur ein bisschen auch. Also der hat dann das Babylon-Ritual mit Crowley und Jack Parsons gemacht, von dem dann später die Jack Parsons Lab der NASA gegründet oder nach, ja, er war einer der Gründer, nicht eigentlich Jet Propulsion, aber man nennt sie auch Jack Parsons Lab. Also da gibt es die sonderbarsten Geschichten, weiß jetzt auch nicht, ob die stimmen natürlich, also alles mal gelesen, aber ja, also ein riesiges Wirrwarr, aber nicht nur Maccabiana und dann gibt es auch manche, die bezeichnen das Makba oder Markab. Interessanterweise, das eine ist es ein Anagramm des anderen. Also beides kommt vor, aber eben dann diese wirklich starke Parallele. Aber auch natürlich, dieser galaktische Imperator ist ja im Prinzip eine Version von Xenu. Ne?
Der wird bei Hubbard so genannt, das ist richtig. Und wie soll ich sagen, was mich argwöhnisch macht bei den Scientologen, ist halt, die kriegen diese Dinge in ihren Sitzungen, nachdem sie darauf eingeschult worden sind. Und das ist natürlich verdächtig. Dann kriegen die Leute das, was sie vorher gesagt bekommen haben.
Nein.
Mich hat halt verblüfft, dass Leute, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, die jetzt auch keine Science-Fiction-Fans sind und nichts dergleichen, dann mit einer Gestalt daherkommen, die sie Imperator nennen oder Mr. X nennen, also jetzt nicht für Xenu, sondern für Unbekannt, ja, für Mr. X, der große Unbekannte, oder den sie nennen den Strahlenden oder den Strengen oder den Bösen. Das heißt, es werden eine ganze Breite von Charakteristika beschrieben, die möglicherweise genauso auf diese Xenogestalt zutreffen. Das kann ich nicht sagen, aber dass da irgendwelche Ähnlichkeiten sind, das darf man wohl vermuten.
Ja. Ein sehr interessanter deiner Mindwalking Solo Mindwalker ist mit dem, also im Buch werden die Protokolle von verschiedensten Duo- und Solo-Sitzungen wiedergegeben. Und jemand, der da sehr viele Solo-Sitzungen gemacht hat, in Australien, glaube ich, lebte oder lebt er, ist J.U.W.
Ja.
Und der war eben dann bei der Galaktischen Patrouille dabei.
Ja.
Die so quasi ein Kontrollinstanz waren für den Imperator. Also als ich liebe Star Wars, Jedi-Ritter. Also er war ein Jedi-Ritter und kannst du über den ein bisschen was erzählen? Weil das ist so konkret dann schon. Ja? Also der beschreibt dann wirklich die galaktopolitische Situation.
Naja, das ist halt in seiner Erinnerung sehr stark, weil das für ihn eine große und wichtige Zeit war, wo er auch sehr gelitten hat. Und dann kommen halt solche Erinnerungen zustande. Mehr als da in dem Buch steht, kann ich nicht sagen. Es gab einen Verfassungsschutz oder eine regierungsunabhängige Gruppe, die immer dann eingriff, wenn ein Regierender anfing, über die Stränge zu schlagen. Also es war so eine Art Kontrollsystem, damit da keiner übermächtig werden kann. Das ist in dem Fall aber doch geglückt. Und daraufhin gab es große Raumschlachten und so weiter und so weiter. Na gut, das steht ja alles in dem Buch drin. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Weil alles, der Solist aus Australien ist nicht der Einzige, der dazu was gesagt hat. Nur bei den anderen sind das alles nur Schnipsel. Und bei ihm ist es eine sehr, sehr in sich zusammenhängende große Erinnerung, wodurch dann die Schnipsel der anderen wieder bestätigt werden und umgekehrt.
Ja.
Und wie ich schon mal mehrfach sagte, man muss noch ungeheuer viele Sitzungen machen, um da ein gesamtes Bild zu weben. Aber um nochmal auf den Sinn von Mindwalking hier zu kommen, das Ziel ist ja nicht eine historische Recherche, sondern eine Entkräftung von negativen Energien, eine Schwächung von negativen Energien, mit denen jeder, der hier rumstiefelt, mehr oder weniger in Kontakt ist und die ihm das Leben versauert und die ihm die Gesundheit versauert. Und indem einer als Solist oder als Sitzungspartner mit diesen Kräften Kontakt aufnimmt und sich wächt, tut er allen anderen einen Gefallen. Auch das ist ein transpersonaler Effekt. Und dadurch wird die Gesamtlast insgesamt erleichtert. Und dadurch wird weniger dramatisiert. Und dadurch brechen wir dieses Muster aus diesem Planeten mit Krieg und Sklaverei und Prostitution und Drogen seit Anfang an auf so fürchterliche Weise begleitet. Indem wir die in der Akasha-Chronik eingelagerten Traumata finden und entlasten, wird der Dramatisierungsdrang geringer. Das ist der eigentliche Sinn. Es geht nicht um galaktische Patrouillen oder Imperatoren. Das sind halt historische, wie soll ich sagen, für den es interessiert, ist eine historische Dokumentation, die sich daraus machen lässt. Für mich ist es interessant, insofern sich hier ein ganz anderes Bild der Weltevolution zeigt, als wir es in der Schule lernen. Und in meinem Atlantis-Buch wird ja auch dargestellt, wie viele unterschiedliche Denkweisen es gibt, Paläologen, Geologen, Paläontologen und so weiter und so weiter. Und das nebeneinander zu stellen, fand ich wertvoll. Auf was es hinterher rausläuft, werden wir wahrscheinlich erst in 50 oder 100 Jahren wissen.
Man stellt ja die Frage, ob man auch Drogensucht mit Mindwalking-Sitzungen bearbeiten kann. Ja, sage ich jetzt einmal.
Kann man, wenn der Drogensüchtige die Finger von Drogen lässt für den Verlauf der Sitzung.
Ja, okay, also das, während der Sitzung muss man nicht
das sein. Das ist das Handicap dabei, ja.
Agnes fragt, mich würde interessieren, wie nah der Autor an den es geht da um die, im Prinzip um die Sitzungspartner, beziehungsweise die halt Monositzungen gemacht haben, Solositzungen. Also mich würde interessieren, wie nah man an den Imperator gekommen ist, also wie hoch in der Befehlskette.
Der als Imperator beschrieben wird, wie ich von dir gelernt habe, ja, Tarek ist ja gar nicht der Imperator, sondern bloß der Darth Vader. Aber von unserer Erlebniswarte her gibt es ein dominantes Wesen, was die das Weltgeschehen gelenkt hat, einen Satan sozusagen, ein Parallelgott. Und mit dem sind wir individuell in Sitzungen gegangen. Viele Leute über viele Stunden hinweg, über viele Jahre. Wow. So wie wir zwar jetzt am Telefon reden. Also das ist nicht Hörensagen, es ist direkte Konfrontation mit dem Wesen selbst.
Ist das nicht gefährlich? Ich meine,
es ist enorm anstrengend. Und es versetzt dir Stromschläge und Schmerzen und du zuckst im Stuhl und es ist ungefähr so, als wärst du eine Hochspannungsleitung angeschlossen und gelegentlich steht einer am Hebel. Es ist nicht angenehm.
Hast du selbst solche Sitzungen gemacht?
Selbstverständlich.
Wow.
Natürlich, ich meine, man kann sich dem nicht enthalten. Ich kann nicht Leuten Sitzungen geben von Sachen, die ich nicht selbst erlebt habe.
Was ist das aber dein Kannst du da ein bisschen was von den Eindrücken beschreiben, jetzt abgesehen von Stromschlägen etc., aber was ist, was für einen Eindruck hattest du von diesem Wesen?
Du hast ein, du bist konfrontiert mit einer Macht, mit einem ungeheuren Machtanspruch, mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit von Macht und Kraft und Vernichtungswille. Und das musst du aushalten können, um mit so jemand zu reden. Die Inhalte sind halt tausendfach, weil jeder hat so seine Begegnungen. Ich meine, reden wir mal von Stalin oder von Adolf Hitler. Jeden, den du fragst, wie war denn der, wird dir erzählen, wie seine persönliche Begegnung mit ihm war. Und der eine beschreibt ihn als fabelhaften Redner und der dritte beschreibt ihn als großen Feldherrn und der vierte beschreibt ihn als grausamen Folterer und so weiter und so weiter. All diese Aspekte gehören in dieselbe Person.
Habt ihr irgendwas von den, oder hast du irgendwas über die Motive, die diese Wesenheit hat, da rausgefunden? Also diese
ja, selbstverständlich, sonst hätten wir ihn ja, der ganze Sinn einer solchen Sitzung ist ja, jemanden zu seinem eigenen Ursprung zurückzuführen, denn alle Wesen sind von Gott, alle Wesen sind grundsätzlich gut, alle Wesen sind entsprungen dem göttlichen Sein, dem Allsein, dem Brahman. Und dieses Entstehen aus dem Allsein ins einzelne Sein ist ja immer was Gutes. Das ist immer zu tun mit Liebe und helfen wollen und so weiter. Nur hat dann dieser und jener mal seine eigene Idee, denn wir haben ja einen freien Willen, und kommt dadurch auf Abwege. Und das, was wir machen in den Nightwalking-Sitzungen, ist herauszufinden, wie, mein Lieber, kamst du da drauf, überhaupt ein Serienkiller zu sein? Wie kamst du auf die grandiose Idee, deine Schwiegermutter abzuschlachten und in die Gefriertruhe zu stecken? Was ging da in dir vor? Da muss ja vorher was gewesen sein und davor warst du ein ganz normaler Typ. Das ist die Idee dabei. Wir waren alle mal gut. Auch der Böseste war mal ein Guter und irgendwas ist da geschehen. Und in dem Sinne haben wir natürlich unsere Erkenntnisse gesammelt, was dieses große strahlende Wesen angeht, mit seiner fürchterlichen Macht, die er ausübt. Wir kennen ihn schon gut und er sitzt mittlerweile auch, der ist jetzt mittlerweile im Exil. Der macht da nicht mehr mit. Auch der hat seinen Weg gefunden. Das ist alles vorbei.
Okay. Was war denn sein Ursprung?
Also, wie wir alle. Wenn du das letzte Kapitel vom Mindwalking-Buch liest, da werden ja einige Ursprungserlebnisse erzählt. Und so hat jeder seinen Ursprung. Oh. Aber du meinst, wie der böse wurde?
Ja.
Das ist eine große Geschichte, die sich nicht mit zwei Worten erzählen lässt und die kommt im nächsten Buch.
Oh.
Wirklich.
Bin gespannt.
Ich kann es ganz einfach sagen. Durch Verheimlichung.
Okay.
Durch eine egozentrierte Tat, die verheimlicht wurde. Und aus dieser Verheimlichung entstand eine riesige Machtfülle. Denn wenn du was angestellt hast, was du verheimlichen willst, dann musst du alle umbringen, die möglicherweise davon wissen. Und dazu brauchst du wieder deine Bodyguards und deine Generäle und so weiter und so und so, und so weiter und so weiter. Es ist immer dasselbe Schema.
Und
vom Muster her ist nichts Außergewöhnliches. Nur von der Dimension her ist das durchaus Außergewöhnliches.
Und dem ist man irgendwie auf die Schliche gekommen und so wollte man ihn bekämpfen, oder wie?
Nein, er kam. In dem Moment, wo du als spirituelles Wesen deine eigene Befreiung suchst im absoluten Sinne, stößt du an die dir als Erdenbürger, als Erdenmensch aufgezwungenen Begrenzungen. Und indem du an diesen Begrenzungen rüttelst, wird da draußen jemand wach und sagt, ey, bitte zurück, keinen Schritt weiter. Und dann sagst du natürlich, ey, wer bist du, dass du mir Vorschriften machst? Und auf die Weise entsteht eine Konfrontation. Zum Beispiel auch mit diesem Obermod.
Jemand anderer fragt, war die Macht dieses Obermods auf die Milchstraße beschränkt?
Das kann ich nicht sagen. Mir ist es ein Rätsel, wie diese interstellaren Kommunikationen ablaufen sollen und von wo nach wo das geht. Ich habe einmal versucht, mit einem Raumschiffer nach seiner Bekehrung den zu fragen, wo er herkommt. Und da gab der mir ein Konzept, quasi so eine Art dreidimensionale Navi-Vorstellung vom Kosmos, die ich nicht nachvollziehen konnte. Das war mir einfach zu groß. Also außerdem die griechischen und arabischen Namen, die wir haben, das haben die ja wiederum nicht. Also wie willst du dich da auskennen?
Also mit einem Wort, du kannst das nicht sagen, ob es nur diese Milchstraße ist, weil du weißt nicht genau, wo die aufhört, wo die anfängt und wie man
Nein, weil ich meine, allein die Milchstraße ist ja so riesig und wenn dann irgendwelche Leute von intergalaktisch reden, ist alles so schwer vorstellbar. Es reicht schon von Stern zu Stern hier.
Ja, ich meine, wir sind jetzt noch...
Weißt du, was wir in der Sitzung erleben, ist so real und so, als würdest du mit jemand reden, der mit dem Fahrrad aus dem Nachbardorf hergefahren gekommen ist. Aber dann muss man sich klar machen, dass das Lichtjahre von Entfernung sind. Und wie das gehen soll, dazu fehlen mir die Worte, die Konzepte.
Ja, offenbar nicht in der Raumzeit, ne? Aber was heißt das? Offenbar nicht in der Raumzeit, also irgendwie außerhalb von Raum und Zeit. Aber was das genau bedeutet?
Ja, das wäre ja auch schon wieder ein Konzept. Wie gehe ich in den Hyperraum rein? Mit welchen Kräften muss ich da arbeiten? Verstehst du, da sind wir mitten in der Physik drin, da kann ich nicht mitreden.
Ja, in der Metaphysik, weil was heißt Hyperraum? Ne? Also, ich kann da ja noch Floskeln von mir geben und verstehen tut das ja eh keiner so richtig noch. Und wir sind sowieso noch von Stern zu Stern sind wir weit entfernt. Wir sind noch nicht einmal bei Planet zu Planet so richtig angekommen. Aber vielleicht...
Es gibt Raumschiffantriebe, von denen wurde mir berichtet. Und da wird der Hyperraum ganz konkret erwähnt. Das ist kein abstraktes Konzept.
Ja, aber wir jetzt, die offizielle menschliche Zivilisation, ja. Ne, die ist irgendwie da...
Mein. Ja, wir sind noch nicht so weit, weil wir diese Energie nicht aufbringen können, aber die können Zielkoordinaten setzen. Am Punkt A setzen sie Zielkoordinate von B und dann sind die bei B.
Ja.
Und das ist also hier verschwunden, da erschienen. Und das ist eine Hyperraumgeschichte. Da wird kein Weg zurückgelegt, sondern hier verschwunden, da erschienen. Was da für Energien mobilisiert werden müssen, ist schier unbegreiflich.
Ja, das ist exakt, was Eloban von Ludwiger in seiner Beschreibung von Burkhard Heims Visionen
genau.
sagt.
Der Burkhard Heim, der kam da von allen überhaupt am nächsten dran.
Richtig.
Und wer auch dran kommt, sind gewisse Heilige Indiens und auch Europas, die mit der Körperversetzung arbeiten können, also hier verschwunden, da erschienen, ohne Zwischenzeit. Das kann man auch mit psychischen Kräften machen. Auch, also ist hier eine Energie, wird hier mobilisiert, von denen wir als brave Erdenbürger nicht so die volle Ahnung haben, weder als Physiker noch spirituell gesehen. Aber geben tut's die.
Ja. Ja, genau. Also über Strukturresonanz, glaube ich, da spricht Burkhard Heim. Und ob dann wirklich so viel Energie notwendig ist, um eines dieser sagenumwobenen Wurmlöcher zu öffnen, oder ob das natürlich völlig anders funktioniert, das ist jetzt sowieso... das sind Fragen, die wir hier heute sowieso nicht erörtern können.
Da verlassen wir den Rahmen unseres Kenntnisstandes.
Bei Weitem, ja. Ja, zum Ende unseres Gesprächs kommend, also falls jemand noch eine Frage hat, dann die Skype-Leitung ist nach wie vor offen. Aber gegen Ende des Buches schreibst du ja ein sehr schöner Satz, am Ende steht Zuversicht und Heiterkeit. Also auch am Ende so einer Mindwalking-Sitzung, wenn sie dann wirklich ganz durchgestanden ist und man alle für diese Thematik, die da gerade behandelt wird, relevanten Urerlebnisse verarbeitet und akzeptiert hat, dann stellt sich eben Zuversicht und Heiterkeit ein. Und die Frage ist, gilt das auch für uns? Was du auch schreibst im Buch ist, der nächste Schritt sei eine von uns eingerichtete eine Weltregierung. Aber da frage ich mich halt, wer ist uns? Also wer ist und
nee, im Moment werden uns Strukturen entweder von draußen aufgedrückt oder wir sind in einem Wiederholungszwang, in einem Dramatisierungswahn und spielen irgendwas nach, was uns früher mal aufgedrückt wurde. Und wenn wir in der eigenen Bewusstheit und Selbstbestimmtheit unsere eigenen Strukturen bauen, dann werden wir ein Planet des Friedens sein, wo sie nicht ständig alle übereinander herfallen, sondern wo eine globale Koordination läuft. Und dann werden wir eine Weltregierung sinnvollerweise haben, so wie von mir aus die USA eine Föderation haben. Die USA-Staaten waren ja auch nicht dauernd Krieg und die europäischen Staaten oder die Staaten der die Länder der Bundesrepublik auch nicht. Sowas geht ja. Das ließ sich ja auf globaler Ebene vollziehen. Aber dann müssten mächtige Dramatisierungsimpulse weggenommen werden. Und dann hätte man sowas wie einen Erdenpräsidenten und dann hätte man eine Kontaktperson für andere Planeten. Dann hätten wir endlich mal einen normalen Dialog, statt hier von irgendwelchen Raumschiffen da besucht zu werden, die dann möglichst heimlich noch mit irgendwelchen Militärregierungen interagieren und so weiter und so weiter. Diese ganze Heimlichtuerei wäre dann weg. Dazu müssten wir selbstbewusst werden, unserer selbstbewusst.
Ich meine, es geht im Moment ja schon so ein bisschen in eine Richtung, aber ob das jetzt eine positive Vision einer eine Weltregierung ist, das sei jetzt wirklich mal sehr dahingestellt.
Aber im Moment ist die eine Weltregierung keine gute Idee.
Nein, aber ich verstehe das total und ich bin auch in dem Sinn überhaupt kein Globalisierungsgegner. Es kommt nur darauf an, wie man das angeht und ich glaube, es ist unvermeidlich, da bin ich völlig bei dir. Wir müssen irgendwann einmal als planetare Zivilisation zusammenwachsen, uns einigen und auch gemeinsam auftreten. Und dann sagst du, steht quasi der Weg offen in diese galaktische Wirklichkeit, also in diesen Kontakt mit den anderen da draußen, die deiner Meinung nach offenbar zweifelsfrei existieren.
Naja, ich meine, frag mal einen Militärflieger und der wird dir erzählen. Ich meine, bitte, UFO-Sichtungen sind ja heutzutage wirklich kein Geheimnis mehr.
Nein, schon lange. Also,
das ist ja nicht eine Mindwalking-Idee.
Ja.
Ja, eben. Und dass wir mit denen in telepathischen Kontakt treten können und die uns keine Angst zu machen brauchen, dass man diese Wesen als Freunde betrachten kann und wenn sie böse sind, dann als bös gewordene Gute. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sie mit Schrecken betrachtet oder eben mit Bewunderung betrachtet oder glaubt, alles, was vom Himmel kommt, ist automatisch gut und heilig. Da gibt es auch Ganoven in der Astralwelt, also schräge Typen. Genauso wie es in der Raumschiffwelt gute Typen ist. Aber dazu brauchen wir eine Selbstbewusstheit. Wir müssen diese Urängste aus uns rausnehmen, die uns kuschen lassen oder uns auf die Knie fallen lassen. Das ist die Arbeit, die zu leisten ist. Das wird noch ein bisschen dauern.
Und das seht ihr aber auch wirklich als eure Arbeit. Oder ist das jetzt ein Teil deiner Arbeit geworden auch? Oder ist das nach wie vor nur so irgendwie das
Beiwerk? Niemand hat es als Programm. Es ist kein Programm. Es ist einfach, wenn man es hochrechnet, eine absehbare Entwicklung. Würden ein paar tausend Mindwalking-Trainer ein paar Dutzend Jahre diesen ganzen erdumgebenden Mentalschlamm ausräumen, dann hätten wir hier bedeutend weniger bis fast keine Dramatisierungen und dann wäre auf einmal ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Selbstgewissheit da. Das lässt sich einfach hochrechnen. Aber das ist aber kein Programm. Jeder macht seine Sitzungen, um seine Angst vor weißen Mäusen loszuwerden. Ich meine, das ist ja ganz simpel eigentlich. Nur wird dadurch ein transpersonaler Effekt erreicht, der allen zugutekommt. Und wenn du das hochrechnest, dann siehst du eine glorreiche Zukunft.
Es gab ja auch jemanden in den 90ern, der tatsächlich diese Pampe, die uns da umgibt, ein bisschen aufgeweicht hat. Ne? Und seitdem und ich habe dann wirklich in Mindwalking-Sitzungen von Menschen, die danach geboren wurden, also nach den, so Mitte der 90er, glaube ich, war das, da war dann diese Erfahrung des Durchgangs durch diesen Schirm, wie wir sprechen das auch in der ersten und der zweiten Sendung, schon eine viel angenehmere. Also, und das ist auch interessant, ich meine, habt ihr da wirklich einen Effekt gehabt drauf? Oder durch diese Mind?
Es gab früher mal Orangen, die hatten außen drumherum noch so ein feines Netz, so ein schickes Orangennetz hatten die. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Orange nicht sich auflösen kann, weil das in diesem Netz zusammengehalten wird, ja, wie von der Klammer, wie von einem Maschendraht. Und dann ist es halt jemandem gelungen, diesen Maschendraht zu deprogrammieren. Das war ein IT-Mann, ja, der hat es fertig gebracht, den zu deprogrammieren. Und seitdem sind diese Schirmdurchgänge weit weniger dramatisch. Und danach hatten wir die Geschichte mit den Indigo-Kindern. Finde ich sehr interessant, dass das auf einmal losging mit den Indigo-Kindern. Die auf einmal ganz anders sind, viel intelligenter und sonst was.
Das ist ja irre, das ist ja richtig groß, das Ganze.
Ja.
Ich meine, das ist, ich denke mir dann oft, weißt, als ich das Buch gelesen habe, ich habe mir gedacht, sind die alle komplett größenwahnsinnig oder ist das wirklich so groß? Ich bin da ein bisschen hin und her geschwankt. Und ich weiß es noch immer nicht, aber ich finde es extrem faszinierend.
Das ist in der Tat sehr groß und es fällt schwer, das anzunehmen. Dass man als ganz normaler Erdenbürger, der hier seine Currywurst und seine Pommes isst, auf einmal in diesen Dimensionen Zugang haben könnte und eingreifen könnte. Aber es ist in der Tat der Fall.
Ja, wir haben noch einen Anrufer. Hallo?
Ja, ich bin schon wieder der Jan.
Okay.
Und zwar, ich komme mir schon ein bisschen blöd vor, dass ich so oft jetzt angerufen habe in letzter Zeit. Aber ich möchte dem Herrn Kramer da recht geben. Also ich befasse mich ja, ich bin ja Ufologe seit 1992 circa. Als kleiner Junge habe ich damit angefangen mit 10 Jahren oder 9 Jahren. Und nach den ganzen Jahren ist das auch genau, was er jetzt vorhin gesagt hat, auch meine Erkenntnis. Also, dass es tatsächlich darum geht, dass wir so eine Art freie, globale Regierung schaffen. Aber nicht so, wie man das bei 1984 liest, mit so einem, ja, sag ich mal, Cyberkommunismus, sondern dass es tatsächlich eine freie, auf moderner Technologie basierende, die vor allem auch sehr, sehr naturgebunden ist, Technologie, basierende Gesellschaft ist, nur so könnten wir dann tatsächlich in dieses große Konstrukt dieser, sag ich mal, interplanetaren Gesellschaft mit reinkommen.
Ja, das lese ich schon seit den 90ern.
Ich bin gespannt. Das ist aber auch der Punkt. Und ich meine, im Moment passieren ja viele Sachen, das darf man nicht vergessen. Also ich habe ja bei der letzten Sendung vor 2 Wochen über diesen Film Phenomenon gesprochen und auch die Sache mit dem Pentagon-UFOs, also da ist tatsächlich ein Sinneswandel anscheinend zu sehen. Also wenn New York Times, National, also wirklich CNN und alle seriösen Blätter in den USA über die Realität des UFO-Phänomens berichten,
ja, dann mit welchem Hintergrund, welche Intention? Ich wäre da vorsichtig, aber Ulrich, wie siehst du das? Siehst du das so, dass da jetzt dieser Wandel wirklich im Gange ist, dass sich da endlich einmal was tut, irgendwas?
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich mich nicht mit UFOs beschäftige und mit dieser ganzen Szene. Also ich bin erstaunlich unbedarft, was die ganzen Sachen angeht.
Ich war eher mit unserem Zugang zu dem Ganzen.
Weil mir das Internet eine so arbeitsaufwendige Geschichte ist, mich da schlau zu machen, wer hat jetzt recht und wer sagt was und so weiter, bewundere ich den Jan, dass der es da durchfindet. Ich kann nur von meiner Warte her sagen, dass die Dinge leichter werden. Und ich kann im Sinne einer planetarischen Entwicklung sagen, dass es immer mehr wohlmeinende und wohlwollende Tendenzen gibt. Es gibt zwar immer noch diese Führungsgestalten, die unbedingt alles an sich reißen wollen, ob in Nordkorea oder Türkei oder sonst wo. Aber die sterben aus. Es gibt ein Bewusstsein von globaler Interdependenz, dass wir voneinander abhängig sind und dass wir nur gewinnen können, wenn wir einander zuspielen. Und das ist eine sehr schöne, positive Entwicklung, die sich durchaus beobachten lässt.
Okay. Ja, perfekt gesagt. Also ja, das ist aber auch genau der Punkt. Ne? Und wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel deutsche Mainstream-Blätter wie die Zeit über solche Themen, über das geheime Pentagon-Programm berichtet, dann so der, also UFO-Pentagon, also ne, Erforschung.
Ja, ja, ist ja klar, aber wie gesagt,
da passiert was. Also wer das nicht sieht, ist einfach, sage ich mal, also es ist ein komplett neues Level. Also das, was ich vorhin erzählt habe mit der Astralreise, das ist wieder eher so eine Sache, die würde ich jetzt nicht unbedingt als verifizierbar bezeichnen. Das ist einfach meine persönliche subjektive Erfahrung. Aber dass da tatsächlich ein Sinneswandel auch in den Mainstream-Medien passiert, das ist jetzt zu erkennen. Also deswegen, ja.
Schauen wir mal.
Das ist jetzt, dass mittlerweile Artikel dazwischen gemogelt werden, die früher undenkbar gewesen wären.
Richtig,
das, genau das. Das lässt sich beobachten, ja.
Ja, ja, durchaus.
Okay.
Okay, danke.
Danke sehr.
Ciao.
Ciao.
Übrigens, der Forsthof lässt dich grüßen. Grüße von den Mindwalking-Teilnehmern aus dem Forsthof. Sascha, Peggy, Regina, Florian und Christina.
Ja, es läuft gerade ein Kurs in dem Seminarhotel Forsthof und die hängen halt, jetzt wo der Kurs fertig ist, hängen die halt am Bildschirm und hören sich das an.
Sehr gut. Ja, ich hoffe, wir haben Sie nicht enttäuscht. Ja, ich meine, es ist unmöglich, das alles in irgendwie, ich habe ja wirklich schwer dann, wo fange ich da an, wo höre ich da auf, so wie eh so oft. Und ich hoffe, wir haben das irgendwie trotz ein bisschen Sky-Probleme geschafft, irgendwie zu vermitteln oder rüberzubringen, um was es da im Kern geht. Es ist einfach eine Grundaussage ist ja, korrigiere mich, aber dass wir da eine kollektive Traumatisierung ständig dramatisieren, die sich in verschiedensten Dingen zeigt. Also du bringst auch diese ganze Klimathematik, jetzt unabhängig davon, dass es natürlich auch reale Hintergründe gibt und Umweltverschmutzung etc., das sind enorm wichtige Themen, aber die Art, wie wir damit umgehen und so weiter, das siehst du ja auch Parallelen.
Dass wir mit einer Angst und einer Panik reagieren, die der Sache nicht dienlich ist. Und die wiederum zu einer Geschäftemacherei führt und zu einem mangelnden Diskurs und so weiter und so weiter. Da wird auch dramatisiert, bestimmt, ja.
Und ich finde es eben sehr spannend, dass da eine Geschichte sich herauskristallisiert, die offenbar jetzt noch weiter erzählt wird. Ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Buch. Die vielleicht vieles, was heute passiert, erklären könnte und wo man vielleicht wirklich einen Ansatz hat, da wirklich substanziell was zu verändern. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei denen da draußen. Ich meine, es hört sich alles völlig verrückt an. Ja, ja, ich weiß schon, aber jetzt, ja.
Das hast du ganz richtig gesagt. Mit dem einen winzigen kleinen Einwand, es reicht nicht, irgendwas zu erklären. Man muss sich hinsetzen und an dieser Entkräftung teilnehmen. Mhm. Drüber reden ist eine schöne Einladung, aber machen ist das, worum es geht. Nur durch die Entkräftung von traumatisierten Energieballen, um es mal so auszudrücken, dass die sich wieder in Licht und Luft auflösen, nur dadurch wird unsere Last geringer und das muss man machen. Und das kann man machen, indem man sich hinsetzt und bestimmte Meditationsformen durchführt, die etwas anspruchsvoller sind als die transzendentale Meditation. Nichts dagegen, ist ein guter Anfang. Aber ich meine, wenn man eine Power-Meditation machen will, dann muss man schon nach Tibet gehen oder man muss halt Mindwalking machen oder weiß der Himmel, was es sonst noch alles gibt. Aber man muss an dieser Auflösung aktiv teilnehmen. Das reicht nicht, drüber nachzudenken.
Nein, aber ich meine, es ist ein guter erster Punkt und ich meine, es ist, glaube ich, es macht auch schon was, wenn man das nur mal liest. Also, wie gesagt, auch das Buch Mindwalking hat was gemacht, als ich das alles gelesen habe. Also die Beschreibungen, wie diese Geistwesen daherkommen und so weiter und wie diese erweiterte Wirklichkeit aussieht. Ich glaube, das kann ein Anfang sein, aber ja, natürlich, man muss dann da quasi weiterarbeiten und ich habe ja auch irgendwann einmal vor, so eine Sitzung zu machen natürlich, aber das kann sich noch ziehen. Vor allem, weil im Moment sehr viele andere Dinge bei mir anstehen. Aber ja,
Gut, dann reden wir in der nächsten Runde nicht über die Sitzung, die ich bei Leuten mache, sondern über deine Sitzung.
Schauen wir mal. Ich glaube, in der nächsten Runde reden wir wahrscheinlich über dein nächstes Buch. Dann einer schreibt noch an den Gast, hat Herr Kramer vor, sich in Zukunft mit Peter Denk, den er vor kurzem getroffen hat, auszutauschen, zum Beispiel über den Imperator. Hast du das vor?
Wer ist Peter Denk?
Ich habe keine Ahnung. Du hast ihn eigentlich vor kurzem getroffen. Aber
Peter Denk. Ich weiß es nicht.
Na gut, ist auch eine Antwort.
Bringt keine Glühbirne zum Leuchten.
Bringt keine Glühbirne zum Leuchten. Okay, genauso wie die 27 Planetensysteme.
Ja, nee, sagt mir nichts.
Ja, ein hochspannendes Buch, muss ich sagen. Auch interessante Einleitung und so weiter. Wie gesagt, kann ich wirklich empfehlen. Ja, vieles davon wirklich schwer verdaulich, aber auf der anderen Seite, so irre das alles ist, was du da beschreibst. Es würde erklären, warum es hier so zugeht, wie es zugeht. Und ja, das.
Damit wäre schon viel geleistet. Das würde mich richtig froh machen, wenn man das sehen könnte.
Ja, also das drängt sich schon auf. Also, ja. Wenn das unsere Geschichte ist, jetzt egal wie lang die genau in der Vergangenheit liegt und hin und her, also im Prinzip geht es ja um die wesentlichen Punkte, also diese interplanetare Zivilisation, diese unglaubliche Zerstörung, die da offenbar oder angeblich stattgefunden hat, etc. Und diese Folgen draus, ne? Also Atlantis und die Folgen hätte man die Sendung auch nennen können. Und Atlantis halt unter Anführungszeichen, weil, ja, in der Mangelung eines besseren Begriffs habt ihr das halt so genannt, ne? Also ja. Das ist halt ein Konzept mehr jetzt als jetzt unbedingt an irgendwelchen Buchstaben, die Platon einmal geschrieben hat, zu hängen. Oder
na gut, Titel werden von Verlegern gemacht, nicht von Autoren. Das muss man dazu sagen. Und der Verleger verkauft nämlich die Bücher und der lässt sich die Titel einfallen und die Covers. Und das hat er nun fein raus, der gute Oliver vom Osiris Verlag. Und der hat halt seine Art, das zu gestalten. Man hätte es natürlich auch nennen können nach der Sintflut, aber das hat dermaßen alttestamentarisch gut gelungen, das wäre noch schlimmer als nach Atlantis.
Ja, genau, Sintflut. Ne, die ganzen, also sind wir jetzt heute gar nicht dazugekommen, diese ganzen Sintflut-Legenden rund um die Erde, aber ist ja eh bekannt. Ne? Die ähneln sich sehr, die müssen doch, da gab es offenbar ein globales Ereignis, ein gemeinsames, ne?
Und das schreibe ich ja, das gebe ich ja in dem Buch wieder, was es dafür sagen rund um die Erde gibt,
richtig,
die das erhärten, dass es da mehr als bloß ein Atlantis gab.
Ja, also da gibt es noch ganz viele Dinge im Buch, Details etc., auf die wir da jetzt heute nicht eingehen konnten, aber ich hoffe, wir haben da zumindest Neugier gemacht und zumindest einen Eindruck vermittelt. Ich finde, da waren aber sehr interessante Dinge dabei, es waren auch sehr interessante Anrufer, auch wenn ich nicht immer genau verstanden habe, auf was sie hinaus wollten. Aber ja, das ist ja nicht der Maßstab. Sehr spannend. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, Ulrich. Und wir finden uns da wieder ein, wenn dein nächstes Buch erscheint. Also
gerne. Das, ja. Wie ich in meiner Einladung an meine Bekannten schrieb, es freut mich immer, wenn ich von dir gezwiebelt werde.
Gezwiebelt, ja, also äußerst sehr gezwiebelt habe ich dich hoffentlich nicht, aber ein bisschen zwiebeln muss man schon, weil das sind ja unglaubliche Dinge, von denen da hier gesprochen wird.
Kommt keine Spannung auf, das ist der Job des guten Interviewers, er muss zwiebeln.
Abgesehen davon, genau. Ja, gibt es noch irgendein Schlusswort, das du loswerden möchtest, irgendwas, was du... So quasi um dem Ganzen hier einen Rahmen zu geben.
Nein, ich denke, ja doch, ich wusste das, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind und Corona und Covid-19 hin oder her, auch das ist eine Erfahrung, die gemacht werden will, aber das ist nichts von bedenklichen Ausmaßen, wenn man sich das anguckt, was wir eben den ganzen Abend besprochen haben. Und insofern habe ich keine Bange für die Zukunft.
Ja,
ich wünsche allen, dass es ihnen auch so gehen möge.
Ja, das wünsche ich wirklich allen auch. Und falls wir da wirklich einer positiveren Zukunft entgegengehen und vielleicht schon das Schlimmste oder so, ich meine, das Schlimmste haben wir offenbar hinter uns, wenn diese Geschichte stimmt, die da skizziert wird in deinem Buch, aber wenn wir das Ganze nicht noch einmal jetzt quasi durchleben, dann wäre das schon schön, ne? Also wenn das dann jetzt irgendwie so in den nächsten 100, 200 Jahren sich in eine positive Richtung wirklich beginnt zu entwickeln, das wäre super. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche verrückten und Anführungszeichen Dinge wie Mindwalking genau solche Dinge dazu beitragen können.
So machen wir das.
So machen wir das. Danke fürs Dasein. Bin sehr gespannt auf dein nächstes Buch. Lass mich wissen, wenn es da ist. Und ja, noch einen schönen Abend und weiterhin viel, viel Spaß und viel Erfolg mit den Mindwalking-Sitzungen.
Danke, Tarek, und vielen Dank für deine Beharrlichkeit und deine Geduld. Das machst du immer ganz prima.
Ja, danke ebenfalls.
Jo. Okay.
Tschüss, schönen Abend.
Ciao.
Ciao.
Crop FM. You are far from home, baby.
Das nächste Mal Crop FM, da kommt wieder ihr zu Wort. Sabine Zankolo und ich laden zum Lagerfeuer, Quarantäne leider, aber doch Nummer 3. Und abgesehen von der US-Wahl denke ich, dass wir, ich meine, die ist da gerade 2 Tage her, am 5. November, denke ich, dass wir noch viele andere spannende Themen und Fragen finden. Also heute gab es ja einiges, vielleicht ruft der Janis wieder an und erzählt ein bisschen mehr von seinen Erfahrungen mit diesen eigenartigen Reptiloiden. Aber da gibt es sicherlich auch viele andere Dinge, über die wir reden können. Ich finde zum Beispiel auch den großen Reset ein sehr interessantes Thema. Jedenfalls freuen wir uns schon sehr auf die Themen und Fragen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bin sicher, wir werden uns blendend unterhalten. Wie gesagt, zu hören ist das Ganze am 5. November 2020 bis dorthin. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, danke fürs Chatten und für die Anrufe. Bis zum 5. November. Macht es gut. Wie jemand ganz richtig festgestellt hat, ist der 5. November, ist ein Donnerstag und ich meine natürlich den 6. November. Und ich wollte eigentlich eine andere Nummer spielen und die spiele ich jetzt. Also bis zum 6. November. Bis dann, macht es gut. Right.
stand still. Little did we ever know the game is on, the curtain's gonna fall.